Also jeder Wochentag ist aufgeteilt, wer ist zuständig für unser Kind. Und an einem Tag, wo er zuständig ist, selbst wenn ich daheim bin, bin ich sozusagen nicht die Ansprechperson für meine Tochter. Und das ist zum Beispiel eine unglaublich krasse Entlastung.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast. Sie ist eine der bekanntesten Psychotherapeutinnen der Schweiz. Und ihr kennt sicher alle «Beziehungskosmos», der Podcast, den sie zusammen mit der Journalistin Sabine Meyer macht. Felicitas Ambauen habe ich vor über 10 Jahren kennengelernt. Wir sind da zusammen in einem Kaffee gesessen und haben überlegt, was könnten wir zusammen machen. Schon gleich hat sie für «Mal ehrlich», damals noch «Any Working Mom», Beiträge geschrieben, ganz wichtige, die man heute noch lesen sollte. Sie hat uns erzählt, was Schematherapie überhaupt bedeutet. Und sie hat sogar einen Podcast für uns aufgenommen, «Du so, ich so», ein Paar-Podcast zusammen mit ihrem Mann, Amel. Mittlerweile hat Feli ein Buch geschrieben, sie hat mehrere Auszeichnungen gewonnen, ist an Workshops tätig und sagt von sich selber, dass sie ungefähr 17 verschiedene Jobs hat. Und am liebsten tut sie immer noch wandern in ihrem Heimatkanton Nidwalden. Ich rede heute mit ihr über Energie- und Zeitmanagement. Alle sind unglaublich erschöpft, alle sind müde, vor allem die, die sich in der Mitte des Lebens befinden. Aber sie scheint es irgendwie gut zu machen und es könnte daran liegen, dass ich den Termin für diesen Podcast schon ein halbes Jahr vorher mit ihr machen musste. Ich habe extra mein Gewichtsziel mitgenommen, damit ich mit dir jetzt in die Therapie einsteigen kann. Willst du vielleicht schnell sagen, was unsere Idee war? Oder deine? Das ist ja deine.
Ist das deine?
Nein, das war deine Idee. Du hast gesagt, wir machen am lebenden Objekt.
Aber du hast es zuerst geschrieben. Wenn wir nach und nach prüfen. Ehrlich, habe ich es zuerst geschrieben.
Ja, ich weiß
nicht. Auf jeden Fall, wer auch immer es geschrieben hat, ich finde es ein schöne Idee, wenn ich eben nachfragen darf, weil ich sonst immer so muss so hypothetisieren, wenn man nicht über echte Menschen redet. Darum finde ich das schon eine schöne Idee.
Gut, wir machen also heute, wir reden über Energie, fehlende Energie und Energiemanagement. Mhm. Und das lebende Objekt bin ich. Also das heisst, ich bin eigentlich bei dir auch so ein bisschen in der Therapiestunde.
Genau, und wenn es weniger schlimm wird, dann nennen wir es Coaching.
Ist Hans, was heiri. Aber hätte ich denn nicht etwas vorher noch ausfüllen? Bei dir muss man doch immer, wenn man kommt, muss man zuerst ganz viele Sachen ausfüllen.
Mm-hmm. Ja, das habe ich im Fall angefangen, weil ich irgendwann wie gemerkt habe, dass viele Menschen, die zu mir wollen, kommen, wie schon anfangen zu arbeiten. Und dann mussten sie warten ein paar Wochen auf einen ersten Termin. Und dann habe ich wie gedacht, für die ja wollen, ich könnte ja schon ein paar Sachen fragen. Und jetzt mittlerweile ist es Standard, da füllt man so ein Dossier aus. Das klingt fast schon nach Prüfungsfragen. Es sind wirklich etwa 20 Fragen. Man kann natürlich die kurz beantworten oder ausführlicher. Und ich lese dort einfach schon so viel raus, wie jemand an die Themen hergeht. Ich weiss natürlich nie, wie viel sie mir erzählen wollen. Aber es ist so einfach noch für einen Einstieg in die Arbeit. Man spart sich da so ganz viel Icebreaking-Zeit.
Kommen die Leute mit konkreten Problemen zu dir oder mehr so mit einem diffusen Gefühl von «Ich brauche Hilfe»?
Ja, es ist ein bisschen alles. Also in den letzten 5-6 Jahren und mit dem Podcast hat sich schon verändert, dass die Menschen wie mehr Lust haben, auch einfach auf Selbsterfahrung. Also sagen, es gibt da so ein Thema. Oder kommen und sagen, ich will meine Schemata besser verstehen. So wäre ja früher niemand gekommen. Also vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, als ich noch in der Psychiatrie gearbeitet habe, war es immer sehr konkret gewesen mit... Nein, das war wirklich auch nur so gewesen, ich habe eine Diagnose bekommen und jemand hat gesagt, ich muss zur Psychotherapie. Das war wirklich nur so ein bisschen davor gewesen, bevor die Welle jetzt gekommen ist, mit, dass es auch cool ist, in Therapie zu gehen. Das ist jetzt gerade so irgendwie zusammengefallen. Und heute ist durch das sehr viel offener, was die Leute Fragen in der Regel, ja. Aber es hat sich auch verändert. Jetzt kommen wir zum Beispiel mehr mit so Fragen wie, es hat es vor 10 Jahren noch umgegeben, also sollen wir Kinder haben, ja, nein. Aber sollen wir unsere Beziehung öffnen, ja, nein. So Sachen, die früher eher dann irgendwie in der Therapie erst auftaucht ist.
Hast du das Gefühl, dass durch die ganze Aufklärungsarbeit, die du ja jetzt auch gemacht hast, dass die Leute auch wie so ob vielleicht eben so mit einer Selbstdiagnose kommen oder die eigentlich ja schon wissen, was eigentlich wäre und dann eigentlich noch so ein bisschen mit dir diskutieren oder ja. Sind sie dann überhaupt noch offen, zum
ja.
an sich zu arbeiten?
Das ist eine mega gute Frage. Ich habe so 2 Stimmen im Kopf. Also die eine Stimme bleibt dabei, ich finde es so cool, dass man sich jetzt mit sich befassen kann, dass man sich nicht schämen muss, dass gewisse Stigma abgebaut worden sind, dass man jetzt, also heute darf wie sagen, hey, ich habe ADHS und darum ist das für mich schwierig, dass man kann sagen, die Situation ist für mich mega reizüberflutend, könnten wir an einen anderen Ort hergehen. Und wenn man es sowieso sagt, glaube ich, bleibt das ein Gewinn. Und gleichzeitig weiss ich nicht genau, wie die Entwicklung weitergeht, weil das schon passiert, dass die also Selbstdiagnostizierung und Selbstanalysen zugenommen haben. Und eben, für mich gibt es immer ein Mittelmaß. Das Mittelmaß finde ich meistens gut, dann gibt es zu wenig und zu viel. Und jetzt manchmal schon so ist, dass Menschen schon wie kommen und das Gefühl haben, sie haben das komplett verstanden. Und ich dann wie sage, ja, aber alles, was mit deinen eigenen blinden Flecken zu tun hat und überall, wo du deine Brillen eigentlich noch anhast, wo man durch die Linse schaut, die man halt angeprägt bekommt, kann man ja manchmal gar nicht sehen, was abläuft. Und das finde ich heute heutzutage manchmal fast schwieriger wie früher, weil also früher, es klingt, als ob ich ewig unterwegs wäre. Aber es sind gleich schon fast 20 Jahre und wo schon in den letzten, ja eben so etwa 10 Jahren und dann auch mit Corona, wo sich ja sehr viele mit der Psyche auseinandergesetzt haben, ich schon merke, dass so eine Veränderung stattgefunden hat, auch zum Expertenstatus. Also dass Menschen kommen und das Gefühl haben, sie haben, weil sie jetzt da 30'000 Kacheln auf Social Media gelesen haben, jetzt haben sie es verstanden. Und es manchmal wirklich auch wirklich schwierig ist, wie zu sagen, hey, dir fehlt da gerade eine ganze Schicht. Und dann manchmal schon bisschen, manchmal jetzt wirklich zurückkommt, wieso sollst du jetzt mehr darüber wissen, du bist ja nicht betroffen von dem Problem, das ich habe. Das finde ich manchmal schwierig, weil also das tiefe Wissen, das du hast, wenn du das mega lang studiert hast, wenn du halt, ich habe über 10'000 Therapiesitzungen schon gehabt, das gibt irgendwann halt auch so ein Muster lesen, dann finde ich es anstrengend, aber das ist immer nur der absolut kleinste Teil von Menschen, mit denen ich zu tun habe.
Ihr habt eine Podcast-Folge bei Beziehungskosmos, was eben genau um das ist gegangen und was mir extrem geblieben ist, ist auch so ein bisschen die Haltung von gewissen Leuten, die sich irgendwie sich selber eben finden. Das ist ja genau, oft findest du da, du siehst irgendetwas, du liest irgendetwas, du findest irgendwie, okay, oh, das, oh, genau das trifft auf mich zu. Ich habe das. Und dann eigentlich das halt auch ein bisschen wie vorschieben nachher in gewissen Situationen und sagen, okay, jetzt müssen alle anderen müssen auf mich Rücksicht nehmen, weil ich habe ja das.
Yeah.
Und dort habe ich es auch spannend gefunden, weil du hast gesagt, dass man irgendwie wieder die Balance muss finden von zwischen, ja, ich habe das möglicherweise, aber es ist jetzt nicht so, dass die ganze Umwelt sich muss verbiegen muss, sondern es ist wie so ein gemeinsames damit umgehen.
Ja, genau. Also müsste jetzt wahrscheinlich wieder bei fast jedem Satz anfügen, dann muss man es differenzieren, dann muss man genau hinschauen. Und weil das finde ich immer mega wichtig, das kritisiere ich ja gerade, dass auf Social Media oder in der Folge über die Selbstdiagnose kritisiere ich das, dass das so fest zusammen reduziert wird, dass es knackig ist und super aufbereitet. Und man hat übrigens, fast jede Person fühlt sich ja dann angesprochen. Das tun sie auch oft so aufbereiten. Und man müsste wieder gut differenzieren, weil ich will gerade nicht sagen, eben, setzt euch nicht dafür ein und wisst nicht, wie ihr funktioniert und was ihr braucht. Aber dass es manchmal natürlich auch eine Diagnose kann man absolut auch benutzen, um eben psychologisch, würde man sagen, vermeiden. Mhm. Also wenn ich die Diagnose immer vorschiebe und dann will ich Schonung oder ich will Verständnis oder eine Spezialbehandlung, kann das auch sein, dass das eigentlich einfach wieder eine neue Form ist, von doch nicht Verantwortung übernehmen, für wie man eigentlich tickt. Aber es geht im Fall wirklich, für fast, könntest du jetzt mir sagen, egal was, also nicht nur die Neurodivergenzen. Es kann auch, ja, man müsste zwar schon wieder anfügen, zum Beispiel jemand, der eine typische Depression hat, macht das in der Regel nicht. Also man steht nicht mit einer schweren Depression her und sagt, hey, ich bin schwer depressiv, bitte schonet mich, sondern dort bist du damit beschäftigt, zu überleben. Oder jemand mit einer schweren Angststörung. Und dort habe ich manchmal auf Social Media schon, da merke ich als Fachperson, die einfach viel mit diesen Menschen gearbeitet hat, wo ich manchmal wie denke, man nimmt so eine Diagnose und es ist ja dann plötzlich wie alles gleich, also ADHS und das kann halt sein, ich habe die Diagnose gerade so bekommen und ich habe auch einen Leidensdruck im Alltag, aber ich funktioniere. Und es gibt halt auch die, die ich dann manchmal in der Therapie gesehen habe, auch in der Psychiatrie, wo vielleicht eben noch schon eine Angststörung dazu kommt, Zwangsstörung, Depression. Die hat manchmal gesagt, hey, das ist wie Hohn. Also jetzt sagen die alle, sie haben ADHS dabei, es funktioniert ja alles. Und ich, die so schwer darunter leide, also ich werde wieder nicht sichtbar. Ich werde eigentlich unsichtbar gemacht in meiner eigenen Diagnose, über Menschen, die das so raustragen. Und dort finde ich vor allem wichtig, dass die Social Media, wir alle, konsumieren, dass man wirklich mit diesen Augen drauf schaut. Also, dass man sich auch fragt, hey, was konsumiere ich da gerade? Was will die Person, die das macht, erreichen? Und was macht es auch mit mir? Weil wenn ich nach Hause gehe und merke, hey, spannend, ich bin angeregt, das macht mich neugierig, oder ich habe etwas Neues verstanden, ist für mich etwas anderes, als wenn ich nach unsicher bin, gestresst bin oder eben plötzlich denke, uff, vielleicht habe ich das auch. Oder man sich das eben wie aneignet. Man kann sich auch Diagnosen wie so ein bisschen aneignen und sagen, die nehme ich jetzt. Und eben, wenn es dann so weit geht, dort bin ich wirklich einfach sehr kritisch, wenn man so sagt, und nur weil ich betroffen bin von etwas, habe ich jetzt plötzlich ganz viel Spielraum, auch zu sagen, wie das Ganze läuft. Und eine eigene Betroffenheit heisst nicht, man weiss, wie die Störung oder die Diagnose funktioniert, sondern man weiss, wie es bei einem selber sich anfühlt. Und das ist ein Unterschied. Also zu sagen, ich hatte ein Burnout gehabt, und so ist es. Und das dann wie über alle drüber tun, ist etwas anderes als sagen, so war es bei mir, ich kann euch erzählen, wie es bei mir war. Und das vermischt sich manchmal auf Social Media auf eine Art, die ich so ein bisschen schwierig finde, als die es rezipieren.
Mhm. Ja, vor allem auch, weil man auf Social Media hat man, eben wie du vorhin gesagt hast, ein Kacheli, ein Bild, ein Moment, ein Durchscrollen, wo man eben irgendwie etwas erklären will, oder? Und wir haben gesagt, wir reden heute über Energie und mir fehlt momentan wirklich sehr viel Energie. Und wenn ich jetzt rein nach Insta gehen würde, dann gibt es dafür ganz viele Erklärungen.
Mhm. Aber was haben sie dir gesagt, was ja, du müsstest also, machen?
Hey, ganz viele Sachen. Also, sind natürlich, die Hormone kommen natürlich, oder? Es könnte natürlich eine Perimenopause sein und dann da wiederum auch wieder ganz viele verschiedene.
Cortisolvergiftung.
Ja. Es könnte natürlich sein, irgendwie. Herzfrequenzvariabilität und die ganzen Geschichten, die irgendwie hormonell sind, dann können es natürlich sein, ein Care-Burnout, oder? dass ich zu viel zu tun habe mit der Familie, dann könnte es sein, eine gewisse Hochsensibilität, die aber nicht diagnostiziert ist, aber die ich dann lese und finde, das bin ja ich. Mhm. Und dann lese ich auch wieder eben die ADHS-Sachen und denke, oh, das bin ja ich. Und dann, was habe ich noch alles aufgeschrieben? Also es gibt so viel Möglichkeiten, wo man sich da eigentlich wiederfinden könnte. Und wenn man es dann alles liest, dann ist man eigentlich schon so erschlagen, dass man am liebsten einfach schnell ein bisschen weggehen oder sein Tierli.
Genau, das Gewichtstierli festhält. Also, nein, schon ein bisschen weniger Energie. Nur wenn du magst, was von dem spricht dich denn an? Also, wo bei dem denkst, hey, ja, das, was ich sehe, das könnte wirklich vielleicht auch ein Thema sein. Weil das zu unterscheiden, finde ich wirklich schwierig. Weil was die Social-Media-Geschichten machen, ist, du bist ja am Suchen, also du suchst nach dem nächstmöglichen irgendwie Strohhalm, wo du kannst ziehen und sagen, hey, vielleicht ist das gut. Und die bietet dir ja so einen ganzen Blumenstrauß. Und wir funktionieren als Menschen oft mit, ja, mehr ist besser. Und hat das Gefühl, jetzt muss man wie alles machen. Und es macht noch einen Druck von, es geht vor allem wieder zurück auf dich und jetzt müsstest du wieder leisten. Genau, jetzt muss man wieder etwas machen. Ja?
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Oder? Also gerade dort, was mich anspricht, jetzt im perimenopausalen Bereich, Hormonsache, habe ich das Gefühl, okay, gut, jetzt muss ich den Termin machen, jetzt muss ich irgendwie das abklären, jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich mich richtig durchnähre, jetzt muss ich genug schlafen.
Und bewegen und alles. Und Krafttraining, zweimal in der Woche wichtig, mindestens. Genau. Und Protein, Protein ist schon wieder ein bisschen am Zurückgehen. Jetzt müssen wir ganz viel Ballaststoff haben, ganz wichtig.
Das habe ich schon Gott sei Dank gar nicht mitbekommen. Aber ich habe gewisse Kolleginnen, die essen jeden Tag Bohnen.
Ja.
The Bean Diet.
Das ist natürlich nicht schlecht, weil das Protein und Ballaststoff ist. Wunderbar.
Super. Also heute also, keine Bohnen, aber auf jeden Fall das natürlich, könnte natürlich sein. Und dann habe ich aber auch wieder das Gefühl, ja gut, ich mache einfach relativ viel in meinem Leben. Mhm. Und da sind wir eigentlich mit drin, oder? Bei dem Zeitmanagement, das ja ohne Energiemanagement ist, finde ich mega wichtig, dass wir darüber reden, dass es nicht das Gleiche ist. Und merke dort wirklich, bei mir ist fast wie jeder Slot ist irgendwie voll. Und die Slots, die nicht voll sind, die werden aber fremdbestimmt voll gemacht.
Ja, ja. Oh, jetzt wird es interessant.
Genau.
Und bevor wir einsteigen, also übrigens eine Stunde ist ja so viel zu wenig, um dann da durchzulaufen. Ja. Also einfach weil ich genieße das sehr an meiner Arbeit, das Beleuchten von den verschiedenen Seiten. Und je nachdem, eben, du bist jetzt nicht bei mir in der Therapie, aber dann würden wir je nach Leidensdruckfarbe ein bisschen an anderen Ort an. Also, dass ihr das einfach mal hört. Das, was du angesprochen hast, ist alles wichtig. Ich muss wissen, was ist in deinem Körper gerade los. Weil wir können es nicht ausblenden. Und die Perimenopause, ich bin ja auch gerade in diesem Club, ich meine, die macht etwas. Und es ist so wertvoll, dass wir jetzt dort mehr wieder wissen, aber aus meiner Wahrnehmung ist auch das schon wieder gekippt. Wir sind schon im Too Much. Und es ist immer vom Too Little, Too Much, das geht mittlerweile so schnell. Das ist kein Jahr, wo, wow, jetzt reden wir über Perimenopause. Was ist Perimenopause? Noch nie gehört. Zu Perimenopause ist ein Vollzeitjob. Und dort sind wir jetzt schon drin. Das ist too much. Also ja, man kann es wie nicht loslassen.
Oder? Weil natürlich die Firmen haben gemerkt, ja, okay, dass da ist eine Zielgruppe.
Und die kaufen alles. Ja. Wir kaufen alles. Egal, was man anbietet, man kauft es, weil das hilft. Ich sage es aus dem Grund, wie wichtig es ist, dass wir wissen, dass wir das mit einbeziehen können. Aber noch eben zu schauen, was ist wirklich wichtig, auch jetzt für das Zeit- oder Energiemanagement, und wo können wir sagen, hey, komm, lassen wir es mal weg. Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob wir es optimieren in die dritte Nachkommastelle. Aber ich müsste wie wissen, hey, wie schlafst du denn? Was hast du für andere Stimmungsschwankungen? Wo bist du reizbarer? Wo vertreibst du weniger von außen? Also zweite Zyklushälfte ist einfach eine different story in dieser Phase. Und bei einigen mehr, bei anderen weniger. Das müsste man mit einbeziehen. Dann nimmt mich nur Wunder, vielleicht magst du gerade sagen, oder gesagt, zuerst die drei Ebenen, sonst ist es verwirrend. Eben zum Beispiel frage ich dich nach, nach deiner Neuroversion. Wo hast du denn das Gefühl, gehörst du vielleicht her? HSP oder doch ein bisschen ADHS? Das würde man fragen. Dann schauen wir immer die Prägung an. Das sind eben die berühmten Schemata. Weil so hast du einfach gelernt, durch die Welt zu gehen. Und ich habe vorhin schon reingebracht, wenn du zum Beispiel starke Leistungsschemata mitbekommen hast oder gelernt hast, dass in gewissen Situationen eine starke Bewertung rum ist, dass ich dann sehr sichtbar bin, stresst einiges mehr, braucht mehr Energie. Jetzt kommt es wieder darauf an, was du für eine Neuroversion hast, weil dann geht der Akku schneller oder weniger schnell ab. Und dann, last but not least, ich finde es so wichtig, dass wir die ganze Gesellschaft mit einbeziehen. Und das habe ich in meiner Ausbildung, ist das noch überhaupt kein Thema gewesen. Also vor 20 Jahren überhaupt nichts, wir haben nichts gehört über Diskriminierungsformen, Intersektionalität oder eben auch, hey, wo lebe ich? In welcher Soße schwimme ich den ganzen Tag und was macht die mit mir? Und so die drei Ebenen, also der Körper, die Prägung und dann die Gesellschaft, die macht es spannend, aber sehr komplex. Dort würden wir reinschauen und mich nimmt Wunder deine Neuroversion. Wo verortest du dich denn jetzt am meisten? Wo findest du dich in diesen Kacheln am meisten?
Mega schwierige Frage. Ich glaube, bei der Hochsensibilität bin ich schon fast sicher und bin aber dort dann auch ein bisschen darüber gestolpert, dass ich ja dann gleich, trotzdem, dass ich dort ganz viel Häkchen machen kann, mir ja dann gleiche Situationen begeben, eben, wo ich zum Beispiel vor Leuten auftrete oder jetzt mit dir in einem Podcast-Studio sitze und wo ja dann ganz viele Leute zuhören können. Und das hat dann für mich irgendwie nicht so ganz zusammengepasst. Also so im Sinn von ein bisschen leicht schizophren, um nochmal so einen Begriff zu brauchen. Nein, aber auch wirklich so, okay, wie geht das miteinander?
Das schauen wir jetzt gerade an. Also,
okay. Und das andere ist, also ich bin gerade in einer ADHS-Abklärung und sie hat jetzt aber auch gesagt, sie geben mir jetzt auch mal den Autismusbogen auch noch mit.
Genau, das machen wir alles jetzt gerade auch.
Genau, jetzt einfach mal
ein Stück. Und ADHS ist jetzt das Neueste.
Was Autismus, ist denn ADHS?
ADHS und Autismus miteinander, das ist jetzt so das, was gerade ganz gross ist. Auch dort gibt es im Fall wirklich einfach so Hypes und so Trends. Und ich sage gerade nicht, dass die Diagnosen dann nicht wichtig sind, sondern es ist wie, wo ist der Scheinwerfer drauf? Genau. Und im Moment wird immer gerade alles querbeet angeschaut und ich glaube, dass wir dort gerade teilweise auch dürften wieder einen Schritt zurück machen.
Genau, und darum bin ich auch dort so ein bisschen skeptisch, so im Sinn von, was bringt es mir denn, weißt du, auch so etwas jetzt irgendwie zu wissen.
Was hat sie dazu bewogen, die Abklärung zu machen?
Das ist jetzt eigentlich mehr so ein Vorschlag gewesen. Ich habe ein Kind mit einer Neurodivergenz.
Und magst du sagen, wenn oder nicht?
Lieber nicht.
Gut.
Und bin dort aus dem Grund halt wirklich recht im Thema drin und habe mich halt mega schlau gemacht und bin halt ja, all die verschiedenen Ausprägungen am Schauen. Und mein Kind hat, glaube ich, recht einen Blumenstrauß.
Das sind die spannendsten.
Ja, ist auch ein wunderbarer Mensch und ist auch ein wunderbares Kind. Aber halt wirklich, ich sage jetzt mal, zum nachher eben in einer so einer normalen, in Anführungszeichen, Welt zu leben, doch ist es recht challenging. Und ich probiere halt dort jetzt als Mutter natürlich dort sie möglichst gut können zu unterstützen und auch zu verstehen, wo das ihre Herausforderungen liegen. Und in dem Moment wirst du natürlich dann auch konfrontiert mit deinen eigenen mit ihrer eigenen Geschichte.
Und es ist ja auch ein genetischer Faktor drin. Genau, da fragt man sich auch, richtig. Wo können sie mitspielen? Gell?
Und dann liest du die Fragebogen durch und dann liest du die Sachen durch und dann plötzlich kommen dir halt Sachen aus deinem eigenen Leben in Sinn oder wo du irgendwie gefunden hast, ah ja, stimmt, okay, das Gefühl habe ich ja auch schon erlebt oder habe ich auch schon gehabt, und aber nicht genau so. Hey, und dann, also jetzt um ganz konkret deine Frage zu beantworten, ist es so, dass ich gerade gestern habe ich so ein QEEG gemacht, so eine Hirnvermessung, aus Gewunder. Und habe es aber eigentlich gemacht, damit ich dann eben mit meinem Kind dort das machen kann. Mhm. Und habe gedacht, mein Kind hat aus gegebenen Umständen nicht unbedingt gerne neue Sachen, wo es nicht weiss, was auf es zukommt. Und dann dachte, wenn ich es machen kann, dann
ist ein Door-Opener.
Dann kann ich erzählen, wie das so war, was dort passiert. Ich weiss ganz genau, was ich kann es ganz genau darauf vorbereiten. Und dann war ich natürlich im Gespräch mit einer Person und dann hat sie dann von sich aus vorgeschlagen, dass wir das doch am gescheitsten machen. Und dann habe ich gefunden, super, machen wir, interessiert mich.
Ja, cool. Und jetzt erfährst du so ein bisschen, wie deine Hirnströme da so ablaufen und so.
Genau, also das erfahre ich und wie ich reagiere auf die verschiedenen Sachen. Und jetzt hat sie mir die ganze, also es ist ein ganzes Riesenpaket, jetzt muss ich das Buch ausfüllen daheim.
Ja, genau. Was interessant ist, also jetzt einiges. Wenn jetzt du eben zum Beispiel, ich frage, wieso klärt man es ab? Weil eben auch dort kann sehr häufig zwei Stimmen im Ohr. Ich finde Abklärungen sinnvoll und manchmal ist aber auch, das Motiv von der Abklärung ist einfach immer mega wichtig. Also manchmal klärt auch jemand ab, jetzt gehe ich weg von dir, weil man sich wie genötigt fühlt dazu, jetzt das auch noch müssen zu machen und das macht nur mehr Stress als irgendwas. Neben meine Frage ist immer, was bringt dir eine allfällige Diagnose oder Einteilung? Gell, Hochsensitivität oder Hochsensibilität ist ja keine Diagnose im Sinne von, es ist keine als Störung erfasst. Das ist ein bisschen Detail, ist wirklich willkürlich, was wird am Schluss als Diagnose, was kommt in eine Diagnose, was nicht. Relevant ist ja, wie viel Leidensdruck macht es jemandem, also wie schwierig ist damit zu leben und wie viel ist auch die Einschränkung da eben bei Kindern in der Schule, dass man wirklich muss sagen, sie brauchen auch eine gewisse Entlastung. So, das ist für mich auch so der Leitstern, macht man es oder macht man es nicht. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, dass der Zoom gerade auf die Abklärungen ein bisschen zu gross ist, was wir hier machen und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass wir uns überlegen, wie funktioniere ich. Und dort innen braucht man so das Ding. Und wenn es jetzt so ist, übrigens, das möchte ich schnell anfügen, also ich bin da nicht ganz tief drin in den neuesten Studien auch, aber habe mich selber auch mal gefragt, HSP, ADHS, weil ich finde mich total bei der Hochsensibilität wieder, also ganz, ganz hoch ausprägt. Und habe teilweise dann auch, wenn ich über ADHS lese, gedacht, okay, da kenne ich ja auch einiges. Und dort für mich spannend ist, würde ich auch aus der Arbeit mit Klientinnen und Klienten bestätigen. Die wichtigste Frage ist für mich immer deine ADHS-Symptome, wenn du die erkennst oder die Merkmale, besser gesagt, wenn wir es eben nicht zu fest pathologisieren, treten die immer auf oder treten die vor allem unter Stress auf und unter höherer Spannung? Weil ein typisches ADHS-Hirn sagt, das ist ja nie ganz ruhig. Also auch wenn ich allein in meinem Zimmer hocke, habe ich meine 300 Millionen Gedanken. Und typisch HSP sagt, ADHS-Merkmale treten auf, wenn ich unter Druck komme, unter Spannung komme. Und das war für mich zum Beispiel sehr wertvoll gewesen, weil ich kann dem voll und ganz zustimmen. Also wenn ich Kontrolle habe über meine Umgebung, fallen alle ADHS-Symptome, die irgendwie könnten, unangenehm sein, weg. Und wenn ich aber in die Überreizung komme, was bei mir sehr schnell passiert, passieren plötzlich Sachen, wo ich denke, das ist ja typisch ADHS. Und ich finde es auch noch spannend, bei mir hat das, mit der Geburt von unserer Tochter ist das von heute auf morgen eigentlich da gewesen. Und für mich ist es auch erklärbar, weil ab dann haben mir all die Ruheräume und die Kompensationsräume, die ich vorher hatte, haben mir gefehlt. Und das finde ich zum Beispiel mega wichtig, oder? Navi zu sagen, okay, jetzt was müssen wir machen? Eben, manchmal macht es vielleicht Sinn, eine Diagnose zu haben, aber jetzt, da wäre für mich vor allem auch wichtig, Navi zu schauen, oder für mich persönlich, bleibt gerade bei mir, ist noch das Wichtigste gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt brauche ich die Schutzzone wieder. Die Erholungsräume, die bei mir länger sein müssen als vielleicht bei jemand anderem, die müssen vor allem mega kontrollierbar sein, sonst bleibe ich auf dem höheren Takt. Und dann geht das alles wieder zurück. Die Hochsensitivität allerdings, die geht einfach nie zurück. Also ich bin immer irgendwie eingestellt, sage immer so ganz fein pixelig. Mhm. Es gibt Menschen, die sind so ein bisschen grob pixelig und ich sehe irgendwie halt überall viel mehr in einem Feld, wenn man so will.
Wie äußert sich denn das bei dir jetzt konkret?
Das, was ich sage, würde der bei ADHS zum Beispiel
Nein, die Hochsensibilität. Also spürst du zum Beispiel, wenn du in einen Raum kommst, bei jedem Menschen, wie es ihm geht, ist das etwas, was in deiner Arbeit wahnsinnig stark mitspielt, dass du eigentlich sofort das spürst?
Frag mich, wo spüre ich es nicht? Das fände ich die interessante Frage. Also, ja, ich spüre es wirklich überall, seit ich mich damit befasse, auch noch mehr. Und ich finde auch, das hat Vor- und Nachteile. Also, ich bin früher manchmal auch in eine Situation hinein und die war einfach streng gewesen und ist auch, dann bin ich halt wieder raus und es hat passt. Und heute bin ich mir das einfach sehr bewusst. Also, ich merke zum Beispiel den Wechsel. Wir haben vorhin beim Kaffee, bevor wir angefangen haben, darüber geredet, dass ich gesagt habe, wow, der Vibe in Zürich ist so anders. Der ist spannend für mich, aber der ist so anstrengend. Also wie wenn es klingt immer so schnell, so esoterisch, aber wie wenn wie ein anderes Tempo schon in der Luft liegen würde, wo ich einfach weiss, nur schon weil ich so viel schaue, ich sehe alles, alles ist irgendwie intensiver, dann habe ich auch extrem ausgeprägte Sinn überall, also ich schmecke, also ich bin wirklich so ein Spürhund. Das haben wir in einem Podcast gesagt, ich habe mich errochen, ob meine Klientin schon im Wartezimmer ist oder Klient. Mhm. Also einfach, weil das habe ich irgendwie geschmückt. Ich habe gewusst, wie die, was die für ein Parfüm haben oder für ein Waschmittel. Und ich spüre das, also ich würde mir nicht anmassen zu sagen, ich weiss, wie es jemand anderem geht, weil ich finde immer, ich muss gut nachfragen. Aber ich spüre die Energie vom Menschen. Ja. Also ein volles Zugabteil ist der Killer. Ein Einkaufszentrum, wo es noch dröhnt, weil es so laut ist, das halte ich maximal 2 Stunden aus. Dann bin ich einfach müde, dann muss ich schlafen. Und ich meine, früher in der Schule und so, wenn ich jetzt denke, das ist schon noch krass gewesen. Ich habe immer gemeint, es geht allen so.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also,
und man die machen es so viel drauf, besser wie ich.
Man muss jetzt erst mal drauf kommen, ja, dass das nicht allen Leuten so geht.
Eines wollte ich ja schon lange mal machen. Meinem Sohn den Eiffelturm zeigen. Wir haben uns vor Paris zu viert und mit Kleinkind zwar bisher immer etwas gescheut, aber nach unserem Wochenendtrip kann ich sagen, es geht wunderbar, auch mit Kleinkind. Und das vor allem auch dank der schnellen und unkomplizierten Anfahrt mit dem TGV Lyria. Das Herausforderndste an der Reise war eigentlich das frühe Aufstehen. Da es ab Zürich und Basel täglich aber je 6 Verbindungen nach Paris gibt, geht das eigentlich auch später. Bei uns aber ging es schon kurz vor 7 Uhr morgens los.
Oh, was? Guck her! Ja,
ist das echt der TGV?
Ja, das war der TGV Lyria mit Destination Paris. Beim Einstieg in den Familienbereich haben die kleinen Spiele auf dem Tisch direkt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Später wurden auch noch Spiele zum Mitnehmen verteilt. Ein kleines Faltmodell des TGV aus Karton und weitere Überraschungen im Barwagen ließen die Zeit recht schnell vergehen. Aber das eigentlich Überraschende war die Kindertoilette.
Und was gefällt dir im Zug bis jetzt am besten?
Dass eine Kindertoilette hat.
Ja, richtig. Der Kinderaufsatz auf dem WC war einfach ein überraschendes, gut mitgedachtes Detail und meine Kinder wussten das wirklich zu schätzen. Auch der Wickel- und Stillbereich sind gerade in der Nähe, falls man mit den ganz Kleinen unterwegs ist. Ein Detail, das ich wiederum toll fand, das Essen im Barwagen wird in kleinen Glasbehältern serviert. Cuisine à la Française einfach. Und das feine Risotto hat aus so einem hochwertigen Glas auch einfach doppelt so gut geschmeckt. Die Desserts übrigens auch.
Wie schmeckt's?
Gut.
Meine 3 Top-Tipps für Paris mit Kindern und wie ihr eure Reise sogar als Schnäppchen bekommen könnt, erfahrt ihr in Teil 2 unserer Podcast-Ad. Jetzt geht's erstmal weiter mit unserem Podcast.
Genau. Was ich jetzt so dankbar ist, gell, das ist ja auch eben vererblich und meine Mutter ist sicher auch ganz ähnlich gestrickt gewesen, beziehungsweise ich wie sie. Und die hat mir immer schon vorgelebt. Also die hat immer ihre Powernaps gemacht. Die hat sich immer zurückgezogen und das ist mir nie schwer gefallen. Also ich habe dann schon in der Primarschule noch nicht, dort habe ich angefangen, allein in die Schule zu laufen. Und das ist im Fall auch noch krass, das hat man fast so unterbinden als asoziales Verhalten. Ich war dort 8, 9 und ich weiss nicht, meiner Mutter gesagt, ich schaffe den Tag, also ich habe es ein bisschen anders gesagt, aber im Sinne von, ich schaffe den Tag im Fall nicht, wenn ich schon muss mit denen in die Schule laufen. Also ich will wenigstens allein in die Schule laufen, damit ich nur eigentlich frisch bin. Und zum Beispiel im Gymi, also voll so, ja, yeah, einige haben das ja so ein bisschen weirdes Verhalten gefunden. Ich bin zum Beispiel gerne eine halbe Stunde, bevor es losgegangen ist, schon in der Schule, im Schulzimmer gewesen und bin einfach mal angekommen. Also in dem Schulzimmer angekommen, habe meine Sachen ausgepackt, dann habe ich gewartet, bis alle kommen. Worst case, 2 Minuten bevor die Schule losgeht, in das Klassenzimmer reinkommen. Da habe ich mich die 2 ersten Schulstunden gar nicht konzentrieren können. Und ich finde überall Ort zum Powernaps machen. Und ich habe im Gymi gewusst, man kann in der Bibliothek im hintersten Ort unter dem hintersten Tisch schlafen und niemand sieht die. Und ich habe gewusst, da ist weiterhin eine Kapelle, da kann man sich auch noch verstecken.
Aber ist das ein Powernap, wo du jetzt würdest machen, präventiv? Weil du weisst, es ist mir zu viel und ich muss meine Batterie wieder aufladen? Oder ist das ein Powernap, wo aus einer kompletten Erschöpfung kommt? Ich bin überreizt, mein System fährt jetzt einfach komplett runter.
Es ist so in der Mitte. Im besten Fall ist es ja so in der Mitte. Also das ist so, wenn man von 0 bis 100%, und das ist bei mir meistens, ich bin einfach immer am Mittag, Also immer am Mittag 20 Minuten mich herlegen oder habe mich zurückgezogen mit der besten Freundin reden. Und ich würde wie sagen, also auch heute noch, ich mache das auch heute noch so, wir reden ja auch über Energiemanagement, ich schaue heute meine Tage so an. Ja. Also ich kann das einfach mittlerweile recht gut abschätzen. Und ich weiss zum Beispiel heute, du bist wirklich, diese Stunde hier ist mein absolut einziger Termin und mehr kann ich nebst Zürich, glaube ich, auch gar nicht machen, damit ich morgen wieder einsatzfähig wäre. Und eigentlich so im Idealfall, also jetzt auch dich dann, wenn wir noch auch über dich reden wollen, ein grosser Fehler ist, dass man, also Fehler, ein Versäumnis, dass man erst bei etwa 90% merkt, dass man bei 90 ist. Und auf regulieren solltest du halt bei 60, höchstens bei 70. Also wenn du den Powernap machen willst, sodass du nicht aus der vollen Überschöpfung das brauchst, wäre es halt cool, irgendwo bei 60% können wieder auf 50 runterzukommen oder bei 70 auf 60 runterzukommen.
Gut, aber jetzt, wie merkst du das? Ich meine, damit du es schon mal merkst, musst du eigentlich dich selber extrem gut spüren und musst dich extrem gut kennen. Und ich denke, in beiden Richtungen sind wir im Moment unterwegs, dass wir eben, wir sind so schnell unterwegs, wir machen so viele Sachen, damit wir uns wieder eigentlich möglichst wenig müssen spüren. Oder? Jede leere Sekunde, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, jede leere Sekunde nehmen wir wieder das Handy und dann schnell noch die Messages checken und noch schnell da. Es ist alles so gefüllt, wo ist die Warnglocke verortet.
Es ist im Fall auch so ein fieses Paradox, finde ich. Vielleicht darf ich das mal benennen. Wir haben noch nie so viel über uns verstanden und gleichzeitig uns so wenig gespürt, wahrscheinlich. Und ich finde da wichtig zu unterscheiden, dass man sehr oft dann meint, man tag sich mit sich auseinandersetzen, spüre sich immer besser, aber es ist eine rein kognitive Geschichte. Also wenn du die Kacheln siehst und dir vermeintliches Wissen anhäufst, geht man dann vielleicht raus und man ist stolz und denkt, jetzt hat man mehr verstanden und aha, ja, und da muss man noch auf das achten und auf dieses achten. Und man sollte eben viel mehr, also du sagst es richtig, mehr spüren. Und für das brauchen wir zuerst mal nicht von außen Input, sondern eben eine gewisse Reizabschirmung und das, ja, zu üben. Und meine, deine Frage ist eine wichtige und es gibt im Fall keine kurze Antwort darauf. Und ganz wichtig, liebe Leute, es gibt keinen Shortcut. Es gibt keinen Shortcut, um sich lernen zu spüren. Und es geht im Fall eine rechte Zeit, bis man das drauf hat und es hört im Fall auch nie auf. Wir verändern uns. Mein Körper zum Beispiel hat jetzt eine ganz andere Erschöpfungskurve wie vor 15 Jahren. Wir sind jetzt gerade die Tochter besuchen von meinem Partner, die studiert in Leiden in Holland, 25. ADHS-Diagnose diagnostiziert. Und ich sage es nur einfach, weil 1000 Ideen, aber auch 1000 Sachen, die sie macht. Und in diesen 4 Tagen habe ich ja mitbekommen, wie ihr das Programm ist. Und habe einfach gesagt, okay, du könntest mir jetzt einfach eine Woche lang ins Bett legen und ich könnte nicht mehr aufstehen, wenn ich das würde machen, was sie macht. Ich jetzt mit 45, sie mit 25. Und mich noch zurückerinnern und gesagt, ich habe genau so gelebt mit 25. Und das ist es war auch schon zu viel gewesen, aber ich habe mich erholen, ich habe mich regenerieren. Und zum Beispiel, ich sage es aus dem Grund, das reinzuspüren und zu merken, hey, ich brauche im Fall viel länger, um mich zu erholen. Und gewisse Reize, die ich, du und ich haben vorhin über das Autofahren geredet, aber vor 20 Jahren hat mich Autofahren auch schon erschöpft, aber mein System hat die Reize abgefangen. Und jetzt, mit 45, ist einfach, denke ich manchmal, okay, ich bin einfach nur eine Gefahr auf der Straße. Ich sehe viel zu wenig von diesen Sachen, die da auf mich zukommen. Und das ist eben auch wieder etwas, was ich sehr spannend finde, wenn es too much kommt dort. Wir haben ja vorhin darüber geredet, was du merkst. Und dann so eine gewisse, dann passiert halt auch der berühmte Tunnelblick und man ist voll in der Überreizung gefangen. Und deine Frage ist ja, aber wie übt man das? Aber eigentlich so, indem man anfängt, herzuhocken. Und es ist halt einfach Arbeit und die könnt ihr im Fall nicht delegieren an niemanden, dass man am Abend herhockt und sich irgendwie eine Kurve malt über den Tag. Was ist denn passiert? Wo bin ich gestartet? Mit wie viel Prozent im Akku? Ich finde einfach den Akku wirklich gut, weil man auch ständig in das Handy schaut und dort sind wir immer hoch alarmiert, wenn er bei 20% ist. Und wir haben halt einfach nicht so Powerbanks, wo man einfach an uns herklatschen kann. Und dass man sich überlegt, wo bin ich gestartet? Und dann macht es halt einen Unterschied, wenn ich merke, hey Mann, ich starte immer schon bei nur noch 30%.
Aber das wollte ich gerade sagen, und ich habe das Gefühl, so viel, die jetzt hier zulassen, sage ich genau das. Und das ist auch das, was mir im Moment so ein bisschen auch gespiegelt bekommen, jetzt auch, bin ich mal ehrlich, oder? Alle sagen immer so, hey, ich bin so erschöpft, oder? Und warum hast du das Gefühl, ist der Energieknick, hast du, glaube ich, das mal genannt?
Den Begriff habe ich auch erfunden, ich weiss nicht, wie fest der auch erforscht ist. So.
Okay, aber ja, mit den Beinfällen anbauen. Wieso hast du das Gefühl, der ist so in der Midlife? Also weißt, ist es dann wie so, keine Ahnung, mir denkt, dass sie vor allem Frauen, die diesen Energieknick haben. Oder täusche ich mich da? Haben das Männer auch? Oder ist denn der mehr der Crisis?
Genau, die Bursche und die Jungfrau.
Genau.
Es ist eine gute Frage. Ich habe aber das Gefühl, ich höre es wirklich anders von Frauen und Männern. Und ich glaube, also, das ist jetzt alles einfach auf meiner Erfahrung gefußt. Ich glaube, es kommt ganz viel zusammen. Das ist die Rush-Hour des Lebens. Die hat auch schon einen Begriff bekommen, wo wirklich alles zusammenkommt. Wir haben die Kinder haben. In der Regel sind sie nicht mehr ganz klein, sondern eben in den fortführenden Schulen, wo paradoxerweise ja dann nicht einfach weniger wird, sondern eben mehr. Ich finde, im Fall als Schulsystem wird komplett überschätzt, wie fest das ins Familiensystem und in die eigene Energie eingreift. Also als Räume, die nicht mehr da sind, zum Regenerieren. Also ich kann nicht mehr sagen, dann schlafen wir halt einfach mal 3 Nächte länger aus am Morgen, weil das tut uns jetzt allen gut, sondern nein, man muss wieder in die Schule. Oder das Kind ist schon sehr erschöpft, muss noch auf die Schulreise, das kommt alles heim, ja. Man hat es auf dem eigenen System. Denn ich glaube tatsächlich, dass die Hormongeschichte also riesig ist. Bei einigen halt mehr und weniger. Gell? Es gibt da so die Zahlen von 30, 30, 30, mehr oder weniger. Also wenig Symptome, mittlere Symptome, ganz starke Symptome mit einer Perimenopause. Das macht halt einen Unterschied, zu welchem Drittel man gehört. Und dann ist oft auch noch so, dass also Paarbeziehungen, ja, vielleicht ist unter Druck das richtige Wort. Also dass einfach man sich auch dort nochmal fragt, hey, jetzt bin ich mit dieser Person zusammen, will ich das eigentlich noch? Wir Menschen sind auch so, dass uns Sachen dann irgendwann ein bisschen langweilig werden, weil wir sie ja jetzt schon so lange hatten und mich ein bisschen nervig findet, anstatt die Ressourcen sieht. Dann werden die eigenen Eltern älter. Man fragt sich, ist das im Beruf wirklich? Man hat nochmal eine Chance auf einen Karriereschritt. Und dann, ich glaube wirklich, und dann müssen wir uns voll krass an der Nase nehmen, dann haben wir immer das Handy in der Hand, wo jede Minute zum schnell mal oben runterkommen eigentlich wieder etwas ist, was unser System alarmiert. Und ich bin nicht Handy weg und dann ist alles gut. Aber ich glaube, wir haben dort den viel grösseren Hebel, als man denkt, mit was wir da immer reinlassen. Vielleicht schauen wir das noch an, auch mit diesen verschiedenen Kanälen. Es sind viel zu viele Kanäle. Du hast ja nie Ruhe. Und du musst immer reagieren. Und wenn du nicht reagierst, oder vermeintlich, und wenn du nicht reagierst, hast du das Gefühl, du hast etwas verpasst. Oder je nach Schema im Kopf, bist du nicht leistungsfähig genug, bist du nicht zuverlässig genug.
Weißt du, ich stelle mir das so vor wie so in einem Marvel-Action-Film, wo irgendwie so der, ich weiß gar nicht, wer das war, aber die haben nachher so einen Dome eigentlich wie gemacht, oder? Und dann bist du eigentlich wie geschützt unter dem Dom, oder? Und das ist wie so ein Abwehr. Das ist so ein Abwehrschutz. Dann kommen die Reize, kommen von außen rein und eben, du bist mit 25 und du magst es eigentlich noch gut nehmen. Was denkst du jetzt, ist es mehr, dass die Schutzschicht oder der Dom einfach viel dünner und durchlässiger ist worden oder irgendwo ein Loch hat?
Ja, so
Zonenloch. So stell ich mir das mal vor. Genau.
Es gibt leider keine Sonnencreme.
Ein Reizloch. Ja, genau. Ja,
ein Reizloch.
Das. Aha. Oder aber hat es damit zu tun, dass wir jetzt einfach älter geworden sind? Oder hast du das Gefühl, die Reize haben sich eben auch vervielfacht?
Und das Ding ist einfach, es ist alles. Gell? Es ist einfach alles. Und dann übrigens auch die Neuroversionen, um das nochmal reinholen. Eine Hochsensitivität oder auch andere Neurodivergenzen können sich auch einfach wie noch verschärfen mit dem Älterwerden. Also dass wie sozusagen das nur mal durchlässiger wird. Also bei mir ist das absolut so. Sachen, zum Beispiel Schlaf. Der Schlaf ist bei mir so fragil. Also ich höre einfach wirklich alles und mit weiss Gott was für den besten Oropax. Ich spüre jede Bewegung im Raum. Also dann ist man halt einfach mehr wach, dann ist man mehr erschöpft, dann hat man noch eine zweite Zyklushälfte, dann ist nur mal doof. Das kommt halt alles zusammen. Aber mir gefällt das Bild mit dem Schutzfilm. Und ich glaube, eben, was wir können machen, ist schon Schutzräume schaffen. Und wenn jetzt jemand bei mir persönlich ist, passiert immer etwas sehr Spannendes. Dann nicken die Leute und sagen, ja, es macht Sinn. Dann sage ich, wenn wir es mal umsetzen, wenn wir mal schauen. Ja, wir können schon mal schauen, wie. Und dann ging es um die Umsetzung. Und dann wird es plötzlich schwierig. Und dann passiert ganz oft, ja, es macht schon Sinn, aber. Dann sage ich, aber wir können es auch so machen. Ja, nur dann ist das schwierig und aber. Und dann kommt der Punkt, wo ich mich auch so ein bisschen liebevoll streng wird und sage, jetzt muss man aber schon irgendwo eine Nische finden lassen, wo man dann auch abmacht, dass man es umsetzt und dass man versucht, frische Rituale zu etablieren. Also das Problem liegt am meisten in der Umsetzung, nicht im Verstehen vom Problem.
Genau. Ich wollte gerade sagen, haken wir doch direkt mal ein, weil ich werde jetzt genau sagen, aber...
Ja, sag mir doch mal ein Aber.
Ich sage dir mal ein Aber. Wenn ich mir dann die Räume schaffe, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich plane ganz spezifisch Zeit ein, wo ich sage, das ist nur für mich, dann muss ja jemand die Zeit auffangen. Also in der Regel wahrscheinlich mein Mann.
Mhm.
Und A, finde ich das dann irgendwo, habe ich dort so ein bisschen Mühe mit der Fairness und B, er wahrscheinlich auch, er findet es dann irgendwie auch nicht so cool, oder? Und C, habe ich dann nämlich so ein schlechtes Gewissen, dass ich dann die Zeit, die ich dann hat für mich, dann bin ich so fest gestresst, dass ich sie eigentlich wieder lassen könnte.
Also C ist deine Schemaprägung.
Mhm.
Die können wir dann auch noch anschauen mit den Stimmen, die dich in die Ruhe lassen. Dann eins weiter vorne ist, also mein erstes Ding war, ich würde die Zeit unbedingt legen, dann, wenn all deine drei Kinder in der Schule sind.
Und dann muss ich ja arbeiten.
Nicht immer, aha, hoffe ich. Genau. Dann könnte man schauen, wo brauchtest du das? Den Powernap, um dich wieder, also ich mache auch für Schluss zeigen, um dich wieder erholen. Und B, der Mann, was ich weiss nicht, von der Mann war, ist, vielleicht könnt ihr ja für euch beide so einen Raum schaffen, dass es wieder fair wäre. Also es ist ja nicht nur so, dass du den vielleicht gerne hättest, vielleicht hat der das auch gerne. Also und wie kann das aussehen? Tatsächlich ist das Erste so, eben zu schauen, wo könntest, vielleicht brauchst du ja auch nicht mega lang, vielleicht wäre es die Verbindlichkeit, die wichtig wäre. Ich sage jetzt irgendetwas, der Mittwochmorgen gehört einfach dir. Du müsstest schauen, wo es in der Agenda geht. Und die Kinder sind weg, kein Hund mit dem, den du musst spazieren, und der Mann ist auch weg, das wäre wichtig.
Mhm.
Oder du gehst raus irgendwo her und dann mache ich gerade schon mal den Link zum C. Dann ist nicht zu erwarten, dass der erste Morgen, den du hast, dann auch sich cool anfühlt. Sondern zu erwarten ist, dass dann der ganze Chor von diesen Stimmen im Kopf losgeht, wo dir das nicht erlauben wollen. Das schaut man separat an.
Aha. Was würdest du denn machen an so einem Morgen?
Also sicher nicht stillhocken und lesen, weil wir ja erwartet, dass die Stimmen kommen. Das heisst, am Anfang würden wir etwas, das machen wir alles mit Kaskaden, wir machen noch nicht immer das Gleiche. Also erst würde ich dich fragen, mit welcher Aktivität kannst du dich erholen? Also es tut dir gut.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Stimmen ein bisschen in den Hintergrund gehen, ist grösser. Also beispielsweise bei mir, wenn ich jetzt mit so Stimmen würde rechnen, ist es einfacher, ich gehe wandern, als ich hocke daheim in der Badwanne.
Ja.
Ja. In der Badwanne würde ich vielleicht schneller dann doch die Wäsche zusammenlegen.
Ich wollte sagen, du hast ja dann da vor dann Tanz, selber du siehst überall noch das Zeug. Genau. Und genau.
Dann hast du schon das Ticket gekauft für den Berg. Oder ich kann dir sagen, wie ich mich ja überlistet habe.
Ja, genau.
Einige haben das mitbekommen, auf Insta erzähle ich ja immer da ganz viel. Ich habe ja wollen, einfach mehr in die Natur. Und dann habe ich ja mit mir einen Arbeitsvertrag gemacht von 30% Arbeitspensum wandern. Und habe dann mit mir unterschrieben. Und das funktioniert total, weil dann ist meine Verbindlichkeit an diesen Vertrag ist höher als die autoritären Stimmen, die mir sagen, ich darf das nicht. Und es ist ja einfach nur eine pure Überlistung von dem, was ich eh wollen machen.
Und jetzt habe ich aber eine Frage diesbezüglich, weil ich liebe das jedes Mal, wenn du gehst wandern bin, habe ich wirklich so, ach, ich soll doch
es ist gut, wenn du das denkst und nicht, wenn es dich neidisch macht oder Druck macht, weil das wäre das Gegenteil von mir.
Nein, gar nicht. Das ist immer mehr so, ich will das auch. Und dann aber im gleichen Takt frage ich mich dann, okay, aber jetzt postet sie darüber.
Mhm. Genau.
Und jetzt nimmt sie uns mit.
Ja, genau.
Und in dem Moment ist dann für mich wieder die Frage, okay, aber jetzt bist du da gar nicht allein und jetzt lässt du eigentlich wieder Leute an dich an und hast den Schutz,
genau.
Du hast die Schutzschicht wieder abbauen. Warum?
Ja, aber das mache ich insofern, also ich mache das, ich kann auch sagen, wieso ich das mache, weil ich die Verbundenheit mit Instagram auf meinem Mini-Account, wo ich immer hoffe, dass er gar nicht grösser wird, ich komme immer die Meldungen über, ich sei so Shadowband und so, man sieht mich ja gar nicht und man will mich retten und mehr Follower. Und ich will das ja gar nicht, weil ich habe dort so eine ausgewählte Followerschaft. Ich kenne dort ja mega viel, irgendwie beim Namen, also weil sie an mich Rückmeldungen geben. Also ich kenne sie nur bei ihrem Insta-Namen, muss man dazu noch sagen. Und für mich, das Posten, wenn ich es mache, auf meiner Bedürfnisebene voll bei mir auf der Bindung einschlägt. Also für mich ist es so ein Können teilen, was ich mache, und es fühlt sich einfach nur cool an. Und gell, das stimmt, ich mache das. Ich poste eigentlich immer. Aber ich bin ja oft 4 oder 5 Stunden an dem Berg und mache 7 oder 10 Slides. Und der Amel sagt mir immer, mein Partner, du denkst etwas und hast es schon gepostet. Also, wo ich manchmal denke, es ist für mich, ich mache ein Foto, ich mache das übrigens immer direkt in Instagram. Letztes Mal hat mir jemand gesagt, schickst mir mal das Original. Ich habe gesagt, ich habe gar kein Original, ich habe nur das Foto mit dem Filter schon drauf und mit dem Schrift schon drauf. Und schicke es dann ab. Und sobald es sich anfühlt, das habe ich manchmal auch, als dass ich mich dann exponiere, dann poste ich nicht. Und ich habe letztes Mal zu jemandem gesagt, das ist bei mir absolut Wahrheit, wenn ich wenig poste, ist das in der Regel ein Zeichen, dass es mir nicht so gut geht. Je mehr ich eigentlich poste, also meine Tochter hat letztes Mal zu mir gesagt, ein guter Tag ist einer mit einer langen Story. Und ich habe es total, also es ist auch bezeichnend. Aber sie hat total recht. Also, wenn es mir sehr gut geht, dann freue ich mich, das nachher zu teilen. Und es hat schon etwas Paradoxes. Ich hänge mehr bei den Info und Daten, die ich da rausgebe. Mhm. Also ich bin halt wirklich ich bin kartografiert für die Tech-Bros stündlich seit 10 Jahren. Das finde ich eigentlich fast das Grösste daran. Und ich manchmal frage, ob ich das will oder nicht. Aber ansonsten ist für mich wie so das Ding, sobald sich ein Post wird anfühlen als ich muss das jetzt machen oder I do it for the algorithm, dann mache ich es halt nicht. Und ich mache ja genau alles irgendwie, glaube ich, so, wie man nicht sollte.
Ich finde es einfach spannend, weil für mich jetzt aus meiner Perspektive sind all die Sachen, die ich rausgebe, sei das auf den sozialen Medien, sei das jetzt hier in einem Gespräch mit dir, sei das irgendwo auf einer Bühne, und das war schon immer so, das ist Energie von mir, die ich rausgebe.
Mhm. Ah, spannend.
Ja.
Und für mich ist es Teilen von zu viel Energie, die ich gerade wie habe. Also wirklich, ich weiss, einige glauben mir das auch wie nicht oder sagen, jetzt redet sie sich wahrscheinlich schön oder was weiß ich was. Aber also, du siehst jetzt gerade mein Gesicht, ich finde das immer so cool. Und dann bei mir, meine Reaktionen, die ich überkomme auf so Sachen, sind vielleicht 3 Näschen, die mir ein Herzchen schicken. Und dann denke ich immer so, ja, wie cool. Und jetzt findet jemand das auch noch schön. Und klar, eben, man könnte jetzt wie sagen, ja, kannst du nicht nur allein. Aber auch da spannend ist, ich teile ja 100-fach, 1000-fach weniger mit, als ich mitteile. Also ich habe ja tausende von Momenten auch, die ich ja wie bei mir habe.
Mhm. Aber, da würde ich jetzt einhaken, dann würde ich sagen, aber das Bild, das sich die Leute von dir machen und gleich die Person, die Persona, vielleicht ist es eine Persona.
Oder Personä.
Ich glaube, es sind mehr als eine. Felicitas Anbau, wo da ist, die Leute machen sich ein Bild, die haben ja irgendwie eine parasoziale Interaktion mit dir. Und,
genau.
Das ist etwas, ich finde das etwas mega, mega Schönes und habe aber auch gemerkt, je älter sie werden, also ich habe früher wirklich auch, setze mich schon sehr, sehr lange mit diesem Phänomen auseinander, also das beschäftigt mich nicht erst seit heute, aber habe wie auch gemerkt, dass es mich je länger wie mehr eben auch stört oder wie soll ich sagen, oder für mich eben energiefressend ist auch.
Genau, und dann würde es ja nicht mehr aufgehen. Also wenn ich das habe, was ist denn das bei dir, wo du sagst, das stört dich mehr oder es frisst mir Energie?
Es frisst mir Energie, zu wissen, dass andere Leute vielleicht sich eine Meinung bilden über mich, die ich nicht direkt kann beeinflussen kann und die in dem Sinn nicht eins zu eins ein Abbild ist von dem, von der Person, die ich wirklich bin, sondern einfach ein konstruiertes Bild. Du hast vorher gesehen, du hast mir vorher erzählt, dass du auch schlecht siehst.
Ja, ich sehe mega schlecht.
Und dass du dann, dass dein Hirn aber, glaube ich, auch gut wie sich so die fehlenden Teile dazu denkt. Und ich glaube, das ist ja das, was so passiert. Und mich stört es mega fest, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht sind wir da jetzt wieder
schon. Also wir sind garantiert in der Schemaprägung, aber das ist voll okay, das ist bei allen.
Ja. Genau. Mich stört es auch fest, wenn das fehlende Bild nicht dem entspricht, wie ich mich sehe oder wie ich mich empfinde.
Super spannend, weil seit ich eine öffentliche Person bin, ist mir bewusst, dass die Leute sich sowieso eine Meinung bilden. Und ich durch Social Media viel mehr den Anteil reingeben kann, den ich wirklich finde, ist relevant von mir, als das, was sie sich eben vielleicht sonst denken. Und ich meine, das kann man am Schluss, muss man wahrscheinlich wirklich stehen lassen, dass einfach die Wahrheit ist bei mir, es macht mir unheimlich viel Spass. Dass jede Story zu posten macht mir halt Spass. Mhm. Und es hat letztes Mal auch wieder eine geschrieben, eine Psychotherapeutin, hat das sah bei mir so leicht aus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, also, weil das ist aus meiner, ich meine, ich bin jetzt da reingelaufen, ich habe jetzt schon 4 Slides gemacht von hier innen, weil ich einfach gedacht habe, ah, die nimmt es doch jetzt Wunder, wo ich bin und finde es schön, so wirklich in Verbindung zu sein. Und Sina sagt, oh, das ist so streng für mich, ich muss mir überlegen. Und was ich nicht habe, und ich hoffe, das bleibt noch, wenn ich etwas poste, frage ich mich in der Regel nicht, was könnten die Leute Negatives denken. Es ist mir im Fall einfach ein bisschen egal, weil sie es ja eh denken. Sondern ich frage mich dann eher, oder erinnere mich daran, dass es Menschen gibt, die mir gerne teilhaben. Und was ich interessant finde, aber es ist natürlich auch nur ein kleiner Teil, ich sehe ja den ab und zu ganz selten Menschen, die mir auf Insta folgen, wenn sie entweder an meine Workshops kommen oder wenn sie an Auftritte kommen von Beziehungskosmos. Und weißt du, was so unschätzbar schön ist? Die Menschen kommen auf mich zu Und es fühlt sich für mich eben gut an, dass sie schon einen Eindruck von mir haben. Also aber vielleicht würdest du jetzt sagen, oh nein, und jetzt wissen die von mir so persönliche Sachen und es fühlt sich vielleicht entblößend an oder es würde vielleicht jemand anders sagen, musst du nicht du sein. Und ich genieße das, wenn jemand sagt, hey, letztes Mal, wo du dort bist, gepostet und gewandert, wir haben das im Fall nachgewandert und es war so ein schöner Tag gewesen. Und hey, für mich immer so mega sinnhaft, wo ich denke, oh, verbunden mit der ganzen Welt. Und solange die Ereignisse so viel mehr sind als negative, wird es sich wahrscheinlich nicht verändern für mich. Hey, und ich teile mich einfach gerne mit. Das war einfach immer so gewesen. Und ich habe ja 5 Instagram-Profile, weil ich einfach nicht kann zumuten. Ich kann nicht zumuten, alles, was ich mache, auf ein Profil zu posten. Das schaut ja niemand mehr an. Also.
Aber wenn du jetzt, okay, wir reden über Energiemanagement.
Genau.
Und dann sagst du mir, ich habe 5.
Genau, also, und jetzt siehst du aber schon, was es mit mir macht. Ja, ja. Das ist etwas, was eigentlich mir, wenn es gut läuft, gibt mir das Energie und nimmt es nicht. Und sonst wirklich, dann nehme ich mich einmal zurück und merke, dann muss ich mich wieder zurückziehen. Und das ist aber im Fall bei mir ein Alarmsignal.
Und wo merkst denn du das, wenn, wo das der Eustress in deinen Stress umgeht? Ja. Also im Sinne von, eben, du hast, also 5 Insta-Kanäle, du hast einen Podcast, du hast ein Buch geschrieben, schreibst jetzt das zweite Buch, du gibst Workshops, du bist Dozentin. Was habe ich noch vergessen?
Ganz viel, ich habe das letzte Mal aufgeschrieben, ich habe 17 Berufe gefunden.
Also 17 Berufe gefunden, okay. Wenn wir dann über die Diagnose nochmal reden vielleicht. Aber nein, und jetzt sag du mir, weil ganz ehrlich, wenn ich das höre, oder? Und auch eben, wenn ich verfolge ja deine Arbeit seit ganz, ganz vielen Jahren, ich meine, wann haben wir uns kennengelernt?
Ewig, 18.
Vor ganz vielen Jahren sind wir zuerst mal zusammen im Kaffee gesessen. Und dann habe ich schon das Gefühl, okay, die Feli macht etwas mega richtig, weil, soweit ich weiss, also du bist nicht in einem Burnout, ich hoffe, du bist auch nicht nachher irgendwie von einem Burnout, aber du machst mega viele Sachen. Also das heisst, du tust deine Zeit und deine Energie extrem gut managen.
Ja, und ich extrem planen.
Extrem planen. Ich weiss von dir, dass wir haben mal probiert, dich anzufragen ich weiss nicht mehr, was es war, irgendwie für einen Auftritt. Und du hast gesagt, in diesem Jahr bin ich schon voll, frag mich wieder fürs 2027. Wir haben bei uns wirklich einen Kalendereintrag, viele Anfragen für 2027.
Genau, müsst ihr jetzt schon bald mal, weil 27 geht jetzt auch schon gleich zu.
Also, aber erzähl, wie funktioniert das? Also tust du dir wirklich ganze Blöcke machen, wo du sagst, dann mache ich nichts? Oder wie verteilt sich das?
Und das ist auch spannend. Und was mir wichtig ist, ich will auch gar nicht, es ist mir so wichtig, rausschiessen, dass das, wie ich es mache, das Bessere wäre oder das Richtigere. Es ist einfach wirklich das, was für mich jetzt super passt. Ich habe mich jetzt etwa 15 Jahre mit dem auseinandergesetzt und habe mittlerweile ein extrem fein abgestimmtes System von Planung. Und das klingt eben vielleicht wieder ein bisschen weniger attraktiv. Die viele Planung ist für viele abschrecklich.
Ein bisschen bünzlig und einengend.
Ja, und das Gegenteil für passiert mich natürlich. Und das ist eben auch die typische Antwort. Und das Gegenteil passiert. Ich habe noch nie so viele Freiräume gehabt, weil die geschont sind wie jetzt. Also eben, und es ist ja auch lustig, ich habe mein Instagram-Profil, also mein Privaten, vielleicht das anbauen und dort sieht man alles, was ich mache. Und dort kommt, wenn so etwas zurückkommt, am ehesten, oh, ist krass, wie viel du machst. Ja.
Zurück zu unserer Paris-Reise mit dem TGV Lyria. Die Rückfahrt haben wir uns gegönnt. Première, erste Klasse. Breite, verstellbare Sitze. So gemütlich, dass unser Kind fast die ganze Strecke verschlafen hat. Aber nun, wie versprochen, hier noch die Top 3 Tipps für eure eigene Reise mit dem TGV Lyria. Nummer 1. Hast du gewusst? Für Kinder mit der Schweizer Juniorkarte oder Kindermitfahrkarte gibt es einen Fixtarif für den TGV Lyria. In der zweiten Klasse zahlen sie nur 39 Franken. In der ersten Klasse 49 Franken. Nummer 2. Frühbuchen lohnt sich. Direkt nach Verkaufseröffnung gibt es die besten Tarife. Und die ist in der Regel bereits 6 Monate vor Reiseantritt. Nummer 3. Wenn ihr an einem Dienstag, Mittwoch oder Samstag reisen könnt, spart ihr zusätzlich. Denn diese Tage sind weniger besucht. Und als kleiner Zusatztipp für den Eiffelturm. Geht direkt am Vormittag hin. Der Andrang hielt sich bei uns wirklich in Grenzen, trotz des perfekten Städtetripwetters und toller Sicht. So ergattert man auch noch kurzfristig Tickets bis nach oben.
Was haben wir?
Zu hoch, gell?
Ja, jetzt schon.
Unser Fazit. Paris mit Kindern ist viel entspannter, als wir vorher dachten. Und die Anreise mit dem TGV Lyria ist unkompliziert und kurzweilig. Unter anderem auch dank des Unterhaltungsportals für Kinder mit Trickfilm, Spielen und Podcasts. Und natürlich, weil der TGV Lyria einfach unheimlich schnell ist.
Was ist genauso schnell wie der TGV?
Rennauto.
Ja, genau, so schnell wie ein Rennauto. Wir sagen
Tschüss, Zug.
Tschüss, Zug. Danke, TGV Lyria und à la prochaine Paris. Wir kommen wieder.
Ja, weil ich dort drauf ja poste, was ich mache. Und dann gehen sie auf Walk with Feli, wo ich gehe wandern. Und dann kommt zurück, man hat das Gefühl, du wanderst ja nur die ganze Zeit. Und das finde ich auch so spannend, weil das ja zeigt, die Ausschnitte. Mhm. Dann habe ich nur ein Profil, einfach nur für die Praxis. Dort ist eigentlich das mehr wie ein schwarzes Brett. Und das gibt wieder ganz einen anderen Eindruck von mir. Und das habe ich halt irgendwann auch wie realisiert. Also weißt, es ist ja egal, was du machst, machen die Leute sich ihr Bild. Und übrigens, auch noch ein wichtiger Punkt, jetzt auch dich, aufgrund von ihrer eigenen Schemaprägung. Also wer halt will abwerten und bewerten, macht es ja sowieso, egal was ich mache. Und wie sieht die Planung aus? Also, dass mein Partner und ich wirklich, also mehrfach im Jahr, mehrfach im Monat, mehrfach in der Woche und ich jeden Morgen ist eins von meinem ersten, ist den Tag nochmal genau anschauen und mir läuft die Kurve mit. Also ich schaue am Morgen, wo starte ich. Jetzt, heute bin ich super gestartet, bei mindestens 80%. Und darum bin ich irgendwie jetzt wie zu dir gekommen mit so, hey, das wird fast wie ein Ferientag für mich, weil das Einzige, was ich machen muss, ist die Stunde hier High Perform. Ich weiss aber, die braucht mindestens 30% Akku weg. Das ist viel. Mhm. Also wenn ich nachher jetzt nur 2 Therapiesitzungen hätte und am Abend noch müsste nachtessen, also bin ich bei null. Mhm. Das heisst, ich habe vorhin an einer guten Freundin hier geschrieben, ich bin in Zürich, aber wir können uns leider nicht sehen, ich muss nachher wirklich heim. Und das hat auch damit zu tun, dass ich nachher wieder regulieren muss. Und dort ist es halt manchmal dann, also es fühlt sich ja auch nicht immer toll an, dass man dann denkt, jetzt muss ich wieder heim und gucken irgendwie zurück auf meinen Berg. Mhm. Aber ich bin einfach mittlerweile extrem streng dort mit mir selber, weil ich weiss, dass es mir gut tut. Und ja, meine Agenda ist vielleicht auch noch wichtig, kannst du noch etwas dazu sagen, meine Agenda hat, und eben einige, die fangen gerade an zu schreien, die hat keine weissen Flecken drin. Also meine Agenda ist immer vom Morgen bis am Abend eingefärbt, weil alles, was ich mache, eine Farbe hat. Aber eben auch zum Beispiel deinen Mittwochmorgen. Mhm. Und dann hat die Farbe, die knalligste Farbe, die dir ganz fest entgegenspringt und wo du weisst, die darfst auf keinen Fall darfst das Ding verschieben. Wenn du jetzt dort frei hättest. Und bei mir ist am Anfang manchmal drin gestanden, als Titel von dem Ding, unter keinen Umständen verschieben. Oder Gruß an die autoritären Stimmen, der bleibt da drin. Und dann sehe ich mittlerweile, kann ich in Wochen anschauen, aus 50 cm Entfernung, und ich kann dir anhand der Farbmischung sagen, wie streng die wird, sofort. Und das ist für mich zum Beispiel ein Game Change.
Und das sind jetzt aber die Sachen, die du planen kannst.
Ja.
Und jetzt passiert aber noch das Zeug, das du nicht kannst
genau,
planen.
Genau, für das gibt es Pufferzonen. Mhm. Also wenn ich bei mir, und ich weiss, ich rede gerade nur von solchen, die selbstständig sind, und wenn man angestellt ist, ist das manchmal so viel schwieriger, weil man die Zonen nicht selber einrichten kann. Aber für mich ist so der Richtwert 2 High-Perform-Tage in der Woche. Also der High-Perform-Element. Jetzt das hier wäre wie okay, 30% ist okay. Das könnt ihr jetzt abbuchen. Das dürfte jetzt trotzdem nur 2 High-Perform sein. Das kann sein, ein Tagesworkshop, den ganzen Tag mit Klienten. Die sind blau. Und wenn 2 ganze blaue Elemente drin sind, braucht es 2 gelbe Elemente. Und die gelben sind, die nenne ich hinter den Kulissen. Das kann ich immer noch arbeiten, aber es müssen alles Sachen sein, die sich nicht als rausgehen, performen, im Rampenlicht sind. Da kann ich fast alles machen, schreiben, Admin, irgendwie etwas. Und die gelben Tage heissen auch bewegliche Zeit. Das heisst, dort drin sind kleine Termine, wenn das geht. Gell? Manchmal musst du gleich zum Zahnarzt mit dem Kind. Und das gibt die Luft von, hey, habe ich jetzt gerade mehr Lust, auf 2 Stunden an den Berg zu gehen? Oder will ich jetzt zuerst Admin machen? Oder mache ich Küche? Das ist manchmal auch erholsam. Aber es kommt im Fall darauf an, wie du es kehrst.
Hast du jetzt ernsthaft gesagt, will ich lieber 2 Stunden auf den Berg gehen? Oder will ich lieber Admin machen?
Ja, weil ich eine Zeit habe für alles. Also weißt du, was mache ich zuerst an einem gelben Tag?
Also du machst eigentlich alles?
Ja, ja, also okay. Hinter den Kulissen. Also eben, das ist dann alles, man sieht mich dann nicht. Also das ist für mich etwas vom Energiefressendsten, wenn ich Menschen muss anschauen muss oder sie mich anschauen. Weil ich per Default 100% oder 120% in Kontakt gehe. Und ich finde es halt nicht schön, wenn es nicht 120% ist. Aber es ist intensiv. Und das muss ich mit einberechnen.
Und wie machst du es aufs Jahr raus? Also wenn du jetzt nächstes Jahr, eben, du hast gesagt, jetzt kommt dann 2027, werden da ganze Bereiche...
Alles schon ganz viel ist schon geblockt. Genau. Wir fangen an mit der Planung, mit den Pausen. Und das heisst, alle Schulferienwochen werden schon mal geblockt. Und ich habe noch 6 so Pufferwochen drin. Ich nenne die so Wellenbrecherwochen. Die sind grün. Und grün heisst, dort darf ich zwar arbeiten, aber dort mache ich nichts ab. Und die lege ich clever am richtigen Ort. Um die grossen Ereignisse, die ich schon weiss. Und jetzt habe ich gerade vor 2-3 Tagen, weil ich habe geschaut, ob ich noch auf Leiden kann, zu der Tochter von Amel, durchgeschaut, ob die grünen Wochen und Schulferienwochen so liegen, dass nicht zu viele Perform-Wochen nacheinander kommen. Und eben mir gibt das jetzt mega ein gutes Gefühl, dass ich einfach weiss, dann kommt noch das Leben dazwischen. Ich habe einfach Pufferzone, es hat überall die Pufferzone drin. Und was aus diesen grünen Wochen wird, das entscheide ich kurzfristiger. Aber ich weiss einfach immer, die sind geschützt. Und wenn du mich jetzt würdest fragen, für mal ehrlich, auf keinen Fall, aber auf keinen Fall in der grünen Woche, einfach alles in der grünen Woche, alles in der Schulferien, ist einfach immer ein No. Und ich habe letztes Mal eine Anfrage bekommen, die extrem cool ist, also von einem Fachinstitut. Und es ist aber in meiner Sommerpause. Und wirklich einfach noch gesagt, okay, nein, ich verzichte einfach auf das, habe dann zurückgeschrieben, falls mal etwas gibt außerhalb der Sommerferien, maybe. Und das ist so das Einfallstor, das darfst du einfach nicht wieder öffnen, weil es ist wirklich, das reisst nach so mega schnell ein. Also so mache ich das, für mich funktioniert es super. Und Wochenende versuche ich auch immer sehr kurzfristig erst zu verplanen. Also jetzt sage ich bei vielen Anfragen einfach nein, vielleicht dann doch, frage mich noch mal kurzfristiger oder nicht, weil ich einfach gemerkt habe, dort ist die wöchentliche Pufferzone, wo ich mich ja nicht weiss, wie sich die Woche angefühlt hat.
Du hast vorhin noch gesagt, es käme auch darauf ab, eben in welcher Gesellschaft wo um einen herum schwimmt oder eben wo man sich befindet. Und ich würde jetzt mal sagen, in der Schweiz generell, finde ich, geht es sehr schnell alles. Und also wirklich der Leistungsdruck, finde ich, ist wahnsinnig spürbar. Jetzt auch für mich, wo eben im Ausland gelebt hat. Also es ist wirklich, wirklich ein spürbarer Unterschied. Ja. Und da nimmt es mich einfach Wunder, also was ich jetzt an mir selber festgestellt habe, ist, wie ich so mitgeschwemmt werde, also so mitgerissen und aus dem Wunsch dann halt dann noch nicht unterzugehen und halt auch natürlich aus einer Begeisterung für all die Sachen, die man machen kann. Und ich mache auch mega viel gerne, so wie du sagst, mache ich gerne viele Sachen und interagiere gerne mit Leuten. Und gleich zu merken oder nicht die Leute auch nicht zu enttäuschen. Also ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich merke... Sind wir
wieder bei dem Schema.
Genau. Sind wieder bei dem Schema, genau. Wo ich aber merke, das ist auch... Also finde ich noch schwierig, weil wenn natürlich dann alle, jetzt sage ich mal vom Freundeskreis, haben wirklich genau... Man findet ein Datum. Ja. Ein Datum, wo es jetzt ging.
Haben wir einen Doodle gemacht?
Und natürlich.
Immer. Weißt du, was ich dort mache? Das darf ich gar nicht verraten. Aber es ist so einfach, ich habe angefangen, einfach immer Daten rauszuhauen und gar nicht mehr zu doodeln. Es ist so viel einfacher. Ich sage einfach immer, würde ich gern. Wer kommt mit? Und ich hoffe, es geht. Und wenn es dann gar nicht geht, etwas anderes. Aber ich versuche so immer Doodle zu
gehen. Dann reissest du es einfach an.
Ja, dann sage ich es Datum. Und ich habe auch 2-3 Freundinnen, also es klingt so, als ob sich alle dann müssten so um meinen Plan scharen. So ist es ja wie nicht. Ich verzichte wirklich einfach auch auf mega viel. Mhm. Also können wir zu dich und mich nehmen, haben mich für 2-3 coole Sachen auch angefragt, wo ich wirklich gedacht habe, hey, boah, was mache ich jetzt? Und am Schluss gewinnt einfach ja, die Balance. Mhm. Und das heisst manchmal auch absägen an etwas, wo man mega gerne gekommen wäre. Und ich habe aber viele Freundinnen, wo das gut verstehen und respektieren und zum Beispiel mich einfach auch mega im Voraus fragen und ich finde das so wertschätzend. Also mein bester Freund zu Bern, der gesagt hat, wenn bist du nächstes Mal zu Bern und schreibt die nächste Satz, es ist im Fall egal, ob es erst in 2-3 Monaten ist. Lieber man findet einen Raum, wo man wissen, der ist geschützt, ja, als man muss jetzt irgendwo rein. Und mit mir funktioniert es irgendwie super mit diesen Leuten und viele von denen sagen, dass sie auch angefangen haben, eben mehr in Energie als in leeren Platz in der Agenda zu denken. Und was ich einfach schade finde, ist, wenn man so kurzfristig absagen muss, weil man eigentlich schon bei der Planung hat können sehen, ja, dass es eh nicht aufgeht. Und das sorgt für Frust. Und eigentlich geht es seitdem wie mehr auf. Aber ich merke schon, wenn ich darüber erzähle und wenn man zulässt, das bleibt natürlich Arbeit. Das ist so ein bisschen streng. Das Gute ist, aber man wird in dem auch immer besser. Also es wird halt immer versierter. Ich weiss jetzt schon, wenn ich in Bern bin, wer sehe ich denn und schicke denen, hey, ich bin im September dort, gehen wir gut zum Mittagessen.
Ja, und ich meine, du wirst natürlich deine Leute auch ein bisschen konditionieren rundherum, oder? Die wissen das dann irgendwann. Also eben, wir wissen jetzt, wenn dass wir bei dir müssen kommen, wenn wir gerne voll etwas hätten.
Oder auch über welchen Kanal, gell? Also es ist auch noch eine Erschöpfung und vielleicht auch nochmal zu dem, was wir auch schon angesprochen haben und vielleicht magst du noch etwas dazu sagen, die Kanalüberflutung. Und wir unterschätzen, wie wenig wir da Multitasking unterwegs eigentlich sind, beziehungsweise wie streng das ist. Also über welchen Kanal ist man erreichbar? Und zum Beispiel, ich bin per Telefon nicht erreichbar, man kann mir nicht anrufen, man kommt direkt auf die Combox, man kommt nicht rein. Es gibt zwei Menschen, die durchkommen, das ist mein Partner und mein Vater. Sonst wird alles sofort auf die Combox und die Leute lernen sehr schnell, dass man mir schreibt. Und ich finde das zum Beispiel so entlastend zu wissen, ich werde nie durch ein Telefon klingeln gestört, beispielsweise. Oder eben alles auf stumm zu schalten. Zu überlegen, in welchen Kanälen. Und auch, also Sabine und ich mit dem Podcast haben auch mal besprochen, wir machen ja alles Zweite, wir haben ja keine Angestellte. Und dann haben wir sehr klar müssen besprechen, wer macht was. Und weißt du, zum Beispiel der auch in die Freiheit geben, ich bin für das Booking zuständig. Und dann hat Sabine irgendwann gesagt, nimm mich einfach gar nicht ins CC, frag mich nur dort, was mich unbedingt braucht. Und dann gibt sie mir ja aber mega auch Vertrauen und Kontrollen ab, gewinnt aber Freiheit. Und es gibt andere Bereiche, die bei ihr sind, wo ich nie weiss, was läuft, bis es mich wirklich braucht. Mhm. Und dort wird zum Beispiel auch so viel ja, energiefrei. Also du arbeitest in einem Team, weißt, wo jetzt spannend wäre zu schauen, wer muss wo dabei sein oder auch in welcher Frequenz schaut man rein. Das ist etwas, was sich etabliert. Wie schnell erwarten wir Antwort? Und wenn die Kultur ist innerhalb von einer halben Stunde, heisst das, du musst alle halbe Stunde drauf schauen. Wenn du abmachst innerhalb von 24 Stunden, hey, weisst du, was für eine Erleichterung? Und es gibt nur einen Notfallkanal. Auf dem würde man nur schreiben, wenn es wirklich schneller müsste gehen als 24 Stunden. So Sachen, dort hast du halt auch Luft. Mhm. Und das schaue ich auch mit den Klientinnen und Klienten extrem an. Also wer, wo kommt an verdammt hin? Und das ist super spannend. Und ich habe das versucht, auf ein komplettes Minimum runterzufahren. Und bei mir ist, wenn ich nicht ins Mail gehe, sehe ich nichts Geschäftliches den ganzen Tag. Und schimpfe immer auch ganz fest, wenn jemand meine private Nummer dann falsch benutzt, schreibe ich immer scharf zurück. Private Nummer bitte aufs Mail.
Ja. Wie tönt das so?
Hey, ja, ich find
wie absurd.
Nein, es ist null absurd. Es tönt extrem, für mich tönt es extrem clever. Und aber auch herausfordernd. Und wahrscheinlich hat das jetzt eben mit meinem Schema zu tun. Oder?
Magst du mal noch etwas sagen? Wir sind zwar schon eine Stunde am Reden, aber
sind wir schon?
Ja. Ich habe so eine innere Uhr, die nach einer Stunde klingelt.
Dann ist die Zeit hast du schon noch eingerichtet. Ja, genau. Wie soll ich sagen? Dem eben nicht allem gerecht zu werden, nicht allen. Es klingt jetzt, als wäre ich ein mega People-Pleaser, bin ich im Fall wirklich überhaupt nicht. Aber nicht allen können das geben, was sie verdient haben. Oder was für mich auch so ein bisschen mit Wertschätzung zu tun. Oder? Mhm. Ich habe zum Beispiel wird extrem viel oder bei vielen ein Projekt involviert. Mhm. Und kommen natürlich dort immer Anfragen über, kommst du dort, da noch das Apero, hier noch, dort noch.
Und wie schreiben die? Mail?
Mail, ja. Mhm. Ich habe endlich bei mir das Telefon noch selten ab.
Gut. Ich bin und immer hoch alarmiert.
Ich gehe. Oh. Yes.
Hey, hey, hey.
Ich habe immer das Gefühl, es ist
nicht passiert. Jetzt ist etwas Schlimmes passiert, ja, weil es klingelt ja nur, wenn es dramatisch ist.
Genau, genau. Ja, und habe dort nachher das Gefühl, ich werde ja denen auch die Wertschätzung zeigen, von, dass ich sehe, was sie machen und dass ich es wichtig finde und dass ich teilhaben will, zum Beispiel an dem Erfolg oder an dem, was sie raustragen. Oder? Und da habe ich immer Mühe. Also ich sage schon oft, sehr oft Nein, eben auch aus Selbstschutz, weil ich weiss, mir ist es einfach zu viel. Mhm. Aber nicht ohne Skrupel.
Ja, und das finde ich einen wichtigen Punkt. Dass, glaube ich, das Ziel auch nicht muss sein, dass es ohne Skrupel geht, sondern dass du es trotz der Skrupel machst. Da sind wir wieder bei den autoritären Stimmen, gell? Weil die werden nie einverstanden sein, wenn du absagst. Die werden immer sagen, was kommst du für eine Bestrafung? Ich mache Anführungsschlusszeichen über. Also, die fragen sie das nächste Mal nicht mehr. Die denken, du bist, ich weiss nicht was. Die kommen ja mit. Und die gute Nachricht ist, je mehr man aber übt, Sachen trotzdem zu machen, desto leiser werden die mit der Stimme. Das wäre am Mittwochmorgen. Es wird einfacher werden. Also, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagen, ich lasse mir den um keinen Grund mehr wegnehmen, ich verteidige den, wie wenn es so eine Festung wäre. Und am Anfang sind die Stimmen riesig laut. Also das passiert einfach in unserem Hirn. Das sind Vernetzungen, die sich dann mit der Zeit umschreiben. Und bei dir, das ist multifacettig. Also das eine sind die Schemata, die eben sagen, hey, es sind ja mehrere. Das Bindungsschema ist Wertschätzung, ich will die auch wertschätzen. Dann wahrscheinlich das Verpflichtung- oder Leistungsschema, das sagt, ja, ich muss da mitmachen, ich darf doch nicht faul sein. Und dann sagen sie, ich mache gar nichts mehr. Oder eben manchmal kommen da so Ängste vor, man nennt das so Bestrafungsängste, wo, wenn man nicht zusagt, wird man nicht mehr gefragt. Oder andere sagen, hast du gehört, die Hansen sagt ja nie mehr ja. Das sind so Bestrafungsängste. Und dann hast du so eine Mischung von dem. Und das Zweite, und dort würde ich dich als erstes packen, wenn wir jetzt miteinander arbeiten würden, weil es leichter umsetzbar ist. Schemata gehen ein bisschen länger, bis wir sie verändert haben. Eben zum Beispiel zu schauen, wie oft schaust du in die Mails rein, wie oft schaust du in welche Kanäle rein, wenn wir bei der Energie sind. Dort, weil das ist jedes Mal ja auch schon eine Impulskontrolle von in gehen. Und wir brauchen Impulskontrolle, um unsere Räume zu schützen. So sieht man Impulskontrolle gar nicht so oft. Man denkt immer, Impulskontrolle ist nur nicht laut rausschreien, wenn man Lust hat. Aber Impulskontrolle ist auch im richtigen Moment eben das Handy nicht aufmachen, etwas lesen und liegen lassen, schnell schreiben, ich melde mich später. Oder eben im Team, wenn ihr jetzt bei mir wäret als Team, das fände ich so spannend zu schauen, wo können wir Räume und Ressourcen schaffen, indem man abmacht, wie schnell muss wer wo antworten. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten. Gestern du und ich, weiss gar nicht, ob es realisiert hast, ich habe eine Sprachnachricht gemacht, dann habe ich sie gelöscht. Und geschrieben besser in Schrift. Aber du hast ja nicht gesehen, was ich gelöscht habe. Ich dachte, super nett von mir. Ich mache dir jetzt eine Sprachnachricht von 3 Minuten, die du hören musst. Dort drin sind 3 wichtige Infos an Zeiten, die du dir merken musst. Ja, voll der Bullshit. Also, dann musst du die 3 Mal hören oder dir Notizen machen. Habe ich sie gelöscht. Und geschrieben besser in Ton, in Schrift. Und habe dir schön die 3 Zeiten schnell aufgeschrieben. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten, die sich lohnen, halt zu überdenken. Übrigens ja nicht nur im Team, auch mit eben mit Freundinnen, Freunden und Sabine und ich machen oft, ich finde das mega hilfreich, Sprachnachricht, weil wir viel über das arbeiten und unten steht immer die Betreffzeile mit dem Inhalt und bis wann sie eine Antwort will. Und ich finde das zum Beispiel so hilfreich, da höre ich manchmal die Nachricht gar nicht, wenn sie sagt, bitte bis Montag, aber sie schafft halt am Freitag, dann tue ich es wieder auf ungelesen markieren und kann es liegen lassen. Und weißt, ich glaube, wir unterschätzen, dass wir Hunderte von so Sachen haben, die sich noch akkumulieren, an kleinen Stressoren. Und eine für sich allein ist nie so dramatisch. Ich denke immer, die habe ich gerade gemacht.
Genau.
Die habe ich gerade erledigt.
Ey, aber da möchte ich noch einhaken, weil du hast, das hat er auch in einem von euch Podcasts, hat er das Wort gebraucht, ich finde es grossartig. Präkrastinieren.
Ja.
Also, ja, genau. Und nicht prokrastinieren, im Sinne von nicht alles aufschieben, sondern präkrastinieren, alles noch gut erledigen.
Genau. Und da habe ich mich vor Schubarbeiten.
Da habe ich mich so ertappt gefühlt, oder? Weil dann hast du natürlich, weil ich antizipiere, dass es ja dann mehr wird, und genau eben auch mit Mails checken und so. Für mich der Gedanke daran, dass ich zu einem Mailfach, Postfach komme, wo es irgendwie weiss nicht, wie viele unbeantwortete Mails gibt, ist für mich so viel mehr stressiger, als dass ich halt mehrfach am Tag dort reingehe, die Sachen wieder abarbeiten, die Sachen wieder verschieben und so. Und wo ich aber genau merke, es ist genau das, Präkrastinieren. Und was ich recht spannend fand, merke ich in unserem Community Space, auf mal ehrlich, wo man sich ja austauschen kann mit Experten und Expertinnen, hat eben auch jemand geschrieben gehabt, und sie hat es so formuliert, darf ich dir das schnell vorlesen? Das Betreff war getrieben von To-Dos. Hallo miteinander, ich renne gerade wieder im Hamsterrad und schaffe es nicht auszusteigen. Ich habe so viele Ideen und Gedanken, dabei so viel Schönes oder auch Organisatorisches, das man auch einmal machen muss. Aber ich bin dann oft so im Modus, in dem ich mich als getrieben beschreibe. Und ich schnalle es ja voll, reflektiere es ständig und schaffe es dann doch wieder nicht, anders zu machen.
Genau. Und jetzt ist sie in dem Task-Mode. Und das ist der Modus, wo im Hirn ganz andere Areale da sind als die Entspannung. Und das, was wir jetzt versprochen haben, um das ging jetzt. Also, wir müssen natürlich noch mehr wissen. Aber das Ding ist, wenn wir im Task-Mode sind, und du berichtest auch ganz fest vom Task-Mode, können wir nicht einfach so leicht wechseln in einen Entspannungsmodus. Und die Räume müssen da sein und sie müssen auch ein bisschen länger sein als eine halbe Stunde. Und dort muss man anfangen, die einfach in der Agenda fix einteilen. Und eben jetzt, wenn du jetzt bei mir wärst, bist ja bei mir, würde ich sagen, hey, und es muss ein bisschen länger sein. Also, der Mittwochmorgen mit Anführungs- und Schlusszeichen, was immer es da ist, also der würde für mich auch gar nicht länger. Und ich verspreche dir, dass du durch die Pause andere Sachen wirst effektiver, klarer und mit weniger Schlaufen auch können erledigen, weil einfach dein Hirn sich auch wieder erholt. Gell? Und hier ist auch spannend, sie sagt ja genau, was ich vorhin gesagt habe, ich weiss es, aber das ist nicht der Punkt, wir wissen ganz viel. Und jetzt kommt noch die Umsetzung und eben die Ruhe auch aushalten. Und in unserer heutigen Zeit ist das Aushalten vom Nichtstun ist ja nun mal schwieriger, weil unser Hirn nun mal mehr daran gewöhnt worden ist, dass ständig ein Kick kommt. Nicht nur Dopamin, auch vieles mehr. Und das ist so eine Übungssache, wo, glaube ich, jede für sich muss nachfinden, mit was funktioniert das. Also bei mir geht es gut mit Laufen, bei anderen nicht. Die machen etwas anderes, Töpfen, Stricken, whatever. Das, was hilft, dass man wieder mehr in den Körper zurückkommt oder zu sich kommt. Eben in so einem, man nennt das Annäherungsmodus in der Psychologie. Und sie ist jetzt voll so in dem Tunnel inne. Und ich würde wahrscheinlich ganz ähnliche Sachen vorschlagen, wie wir schon besprochen haben.
Hey, wir haben schon ganz lange geredet und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch zwei Fragen, die ich unbedingt stellen
werde. Also.
Und zwar, die eine Frage ist, wenn ich jetzt, und das ist, glaube ich, jetzt auch, ich bin jetzt hier auf der Couch, wo keine Couch ist. Bei uns ist zum Beispiel das Thema, dass ich das sehr fest eben auch sehe. Mhm. Und auch sehe, hey, das ist nicht gut im Moment, das ist nicht gesund, das ist nicht okay. Und ich glaube, auch für einen Partner aber ein bisschen frustrierend ist, das zu sehen. Und dann auch finde, ja, dann mach doch einfach mal nichts. Und ich finde, aber, oder? und wie viel, dass dann dort auch vielleicht der Partner auch etwas könnte machen aktiv? Oder ist das jetzt meine Wunschvorstellung, dass der Partner einfach mal sagt, nein, du machst
mega,
das jetzt?
Mega, nicht falsche Vorstellung. Mega. Also, das habe ich jetzt ein bisschen ausgespart, gell? Also, das ist extremes Teamwork zwischen meinem Partner und mir. Ich habe das Glück, dass ich jemanden habe, der sich auch für das interessiert und offen ist auch für so Themen, also weil er ja auch mit Psychologie arbeitet. Aber das ist immer noch ein Thema, dass er mir dann, also wir haben es auch vor kurzem wieder gehabt, jetzt fürs Buch schreiben, dass ich mir jetzt so 5 kleine Auszeiten nehme in diesem Jahr. Also es sind nämlich ein paar Tage am Stück, weil sonst komme ich eben auch nicht in den Modus, um ein Buch zu schreiben. Und ich dann auch irgendwann gesagt habe, also eine Woche war es so gewesen, weißt, vor der Ferien, ich glaube, es war vor der Fasnachtsferien, dort haben sie noch zig Sachen, die sie dann auftritt und ich weiss nicht was. Und ich so wie gesagt, wow, ich lade dich ja einfach jetzt allein mit allem drum und dran, so in einer, ja, so einem Engpass. Und mir mega cool fand, dass er gesagt hat, darfst du einfach wirklich gehen. Also ich mache das, das passt. Und mir jetzt zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, weißt, dein Partner könnte ja so eine Auszeit haben. Zu unserer Jahresplanung gehören auch wirklich unsere, also ich gehe 3 bis 4 Mal weg und er geht 2 bis 3 Mal weg, aber ein bisschen länger. Und das ist fix halt auch drin. Und dann hat er, also zum Beispiel eben jetzt ist er 8 Tage weg für sich. Und das sind ja auch so Blasen, wo dann das Vor- und Nachgehen ist. Und da braucht es wirklich beide, auch bei der Planung. Also ich hatte den Terminplan von meinem Partner, das ist übrigens auch so ein Thema, wir haben keine geteilte Agenda. Und ich würde es nie wechseln. Also ich will nicht wissen, was bei ihm drin ist, weil ich will, dass wir über das reden, nur über das, was mich betrifft. Und es gibt zum Beispiel 3 Tage in seiner Woche, da ist er in Luzern in der Praxis. Das ist irrelevant, dass ich weiss, was er dann macht. Das Einzige ist, wenn ich an diesem Tag einen Auftritt habe, muss ich mich darauf verlassen, dass er um 4 Uhr daheim ist. Und ansonsten sind das für mich 3 uninteressante Tage, weil er einfach macht, was er macht. Und wir so miteinander einfach lernen zu verzahnen, wo sind unsere Agendas wichtig. Und für das brauchst du ja wie beide. Und dort merkst du eben auch manchmal, wo die Energie verloren geht. Also ich wollte das vorhin noch reinbringen. Vielleicht ist es für einige interessant. Wir haben irgendwann abgemacht, und ich weiss auch, das geht nicht überall, dass wir Tage, also jeden Wochentag ist aufgeteilt, wer ist zuständig für unser Kind. Und an einem Tag, wo er zuständig ist, selbst wenn ich daheim bin, bin ich sozusagen nicht die Ansprechperson für meine Tochter. Und das ist zum Beispiel eine unglaublich krasse Entlastung, die ich nie gedacht habe, das war seine Idee gewesen. Ich habe zuerst gedacht, was für eine Schnapsidee. Das heisst, Montag und Dienstag, wenn meine Tochter kommt und sagt, ich habe Hunger, sage ich, okay, sagst du zum Papa. Wenn sie zu mir kommt und mich etwas fragt, kann ich sie einfach weiterleiten. Das musste nur 3 Wochen machen und jetzt weiss sie ja, Montag und Dienstag habe ich mit meiner Tochter eigentlich einen WG. Und das ist total cool und etwas, was ich nie selber auf die Idee gekommen wäre, weil meine Stimmen im Kopf gesagt hätten, dann bist du eine schlechte Mutter, das kannst du doch nicht. Und dann zu merken, es ist irgendwie für niemanden schlimm. Im Gegenteil, wir haben das Gescheiss nicht mehr von, ja, aber der Papa hat gesagt, ja, und jetzt hast du etwas anderes gesagt. Ich bin ein riesiger Fan von dem. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich glaube, könnte einige auch in Teil überdenken. Es ist eine total coole Sache. Am Ende zuerst bin ich so, und es wird sogar gekocht für mich, wie grossartig. Ich kann einfach herhocken.
Hey, das klingt super, finde ich super Idee, aber jetzt hast du auch noch gesagt, wenn die autoritären Stimmen kommen in deinem Kopf.
Ja.
Und ich glaube, das wäre meine zweite Frage, die ich unbedingt noch platzieren möchte. Wie können wir denn probieren zu verhindern, dass unsere Kinder gar nicht die autoritären Stimmen mit denen aufwachsen? Mhm. Oder ist das eh schon?
Nein, es gibt einen offen einzigen Satz, den ich da sagen kann als Antwort und dann braucht das ein paar Jahre Arbeit. Je besser du dich kennst und kannst Abstand nehmen von deinen Stimmen, desto weniger lebst du dir denen einfach vor, das ist die Wahrheit. Jetzt kommt das Zweite, wenn man denkt, Jesus Gott, schon spät, alles schon vorbei. Das ist wie halb so tragisch. Und ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen weggehen von dem, wir müssen jetzt auch noch perfekt die psychologische Arbeit machen, damit unsere Kinder so perfekt sind. Es ist einfach auch normal, dass wir einen Rucksack mitbekommen. Und ich finde, den sollten wir auch manchmal vielleicht nicht überbewerten, außer es sind wirklich ganz schwierige Sachen drin. Ich sage immer, nur so viel mitgeben, wie unbedingt nötig. Und ganz viel Arbeit können wir wirklich bei uns machen oder noch mit den Kindern darüber reden. Also deine autoritäre Stimme, denen müsste man noch ein bisschen den Stachel ziehen. Das ist sicher ein Thema, das du machen kannst und dann haben deine Kinder dort.
Hey, mach mal einen Termin bei dir. Ich habe schon 2028
genau, 2031 gibt es drei Termine. Nein, aber im Fall... ohne das zu hypen, ein Podcast oder ein Buch ist kein Therapieersatz, aber es gibt gute Möglichkeiten, um schon mal eine Idee zu bekommen, was bei einem abgeht. Aber ich möchte noch mal betonen, nach wirklich die Umsetzung ist das, was ja das Schwierige ist. Und wir haben jetzt hier schon mehr als genug geredet. Also wenn du mir jetzt in 3 Monaten schreibst und sagst, ich habe im Fall den halben Tag etabliert, dann hast du wahrscheinlich mehr gemacht, als in 10'000 Instagram-Kacheln hättest du lernen können über Energiemanagement.
Ist das jetzt eine Challenge
für dich? Das ist eine Challenge. Ich bin zwar nicht so ein mega Fan von Challenge, weil Challenge jetzt hat auch immer so etwas mit Gewinnen und ich weiss nicht, was Leistung zu tun. Aber es ist eine Aufforderung.
Dann nehme ich dich sehr gerne an und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch mit
sehr,
dir.
Sehr, sehr gerne.
Merci vielmals.
Mal ehrlich, hören magst du auch jetzt nicht mehr. Aber vielleicht magst du ja noch lesen. Alle unsere Artikel findest du unter www.mal-ehrlich.ch. Und auch noch unser Community Space. Dort können Eltern und Expertinnen miteinander ehrlich diskutieren. Weißt du was? Am allerbesten abonnierst du gerade unseren Newsletter. Dort schreiben wir dir nämlich einmal pro Woche persönlich aus unserem täglichen Leben mit 4-fach Spagat als erwerbstätige Mütter. Wir liefern dir nicht nur Denkanstöße, sondern auch unsere Hacks und Tipps, kostenlose Listen, um die Mental Load ein bisschen kleiner zu machen und sicher immer einen Grund zum Mitschmunzeln. Weil ohne Humor funktioniert Vereinbarkeit sowieso nicht. Thank you.